So, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehome Folge 24. Seit längerer Zeit, seit erstaunlich langer Zeit mal wieder ein Velo-Snack. Und zwar mit mir, dem Christian aus Köln und mit dem berühmtesten Podcaster, Fahrradpodcaster Deutschlands, der im nicht deutschsprachigen Ausland, nicht Europa ansässig, aber trotzdem dem Schengener Abkommen angehörig, der in Cafés angesprochen wird, weil er so berühmt ist, the Podcaster formerly known as Markus C. mit der längsten Ankündigung überhaupt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, vielleicht erzählst du die Geschichte schon mal zum Anfang ganz, ganz kurz. Wie es dazu kam.
Achso, ich hab's ja im Chat, genau. Nee, in Sölden, ich hatte mich gerade mit jemand anderen, mit einer Twitterin getroffen und saßen im Café und schwatzten und dann stellte jemand vom Café sein Fahrrad ab, kam rein und sagte, hi, ich bin Happy Time.
Ja.
Was? Und ein Hörer von Wellehome.
Ach, klar. Genau. Und ihr wart aber nicht verabredet oder sondern
ja. Oder der wusste. Er musste halt Autogramme geben und ja, wie das denn halt so ist.
Ja. Mei, es ist halt einsam, nicht immer einsam an der Spitze. Ne? Also, aber das bringt der Ruhm mit sich und ich finde das ja immer, sage ich jetzt auch mal ganz offen, ganz nett und ich habe bis jetzt nur. Ich würde sagen, so an Hörern getroffen habe ich vielleicht so zwei Handvoll. Und es hat mich immer sehr gefreut, dass es alles durchweg sympathische Menschen waren. Und ich, mit jedem, den ich getroffen habe, würde ich gerne auch noch mal eine Runde fahren. Das kann man ja so uneingeschränkt sagen. Ich hätte jetzt auch einfach den Mund halten können und es nicht sagen, wenn es nicht so wäre.
Ja, was ich cool finde, ist irgendwie, also wirklich schon mal den direkten Kontakt zu kriegen zu Menschen. Also, dass das nicht alles irgendwie nur nix sind. Also, das betrifft Twitter, aber auch jetzt, also so an sich Twitter, habe ich dieses Jahr viele Menschen getroffen und auch jetzt direkt Hörer, die man vielleicht gar nicht über Twitter kennt, sondern die wirklich so irgendwie über einen Podcast immer hören und kommentieren oder im Chat wie dabei sind wie jetzt. Und das ist halt ganz cool, dass ich da dieses Jahr relativ viele Leute getroffen habe. Und vielleicht sollte man das im neuen Jahr, du hattest das ja nun schon gemacht mit dem
Velo-Ride
und eurem Rad, mit eurem Velo-Ride, genau. Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen ausbauen mal nächstes Jahr. Mal gucken.
Das strebt mir, schwant mir auch schon so ein bisschen im Kopf rum. Ich würde wahrscheinlich denken, dass die besten Gelegenheiten dazu sind, vielleicht so im Rahmen von Rennen, wo eh viele Menschen, die radfahraffin sind. Als Jahreshöhepunkt da vielleicht wieder Rad am Ring nimmt, wo wirklich dann man ja über 4 Tage ist oder 3 Tage und an einem Ort ist, wo jeder, der Interesse hat, vorbeischauen kann, wo es ein definitiver fester Termin ist. Ja, warum nicht? Immer gerne. Also ich fand das dieses Jahr ja schon einen ganz guten Einstieg. Wir haben heute auf der Themenliste eigentlich nicht so viel, aber wir sind nicht sehr breit aufgestellt, sondern in die Tiefe gehen wir heute. Habe ich das so?
Oh, jetzt schürst du aber Erwartungen.
Ja, ich schür Erwartungen. Absolut. Wir haben nämlich seit der letzten Sendung, die ja nun schon recht lange her ist, haben wir auch massenhaft Sendungen veröffentlicht, aber haben selber noch nicht beide so vor einem Mikrofon drüber gesprochen. Doch, haben wir. Wir haben von dem erster Skandal. Wir haben ja von dem Mikrofon drauf gesprochen. Aber wenn man den Markus an die Technik alleine lässt, ne, dann ist das, kannst du es vergessen. Es wird nichts, es führt zu nichts. Ich bin extra nach Friedrichshafen gefahren, um den Markus zu treffen, um eine Sendung mit ihm aufzunehmen. Und was ist passiert? Er hat's verkackt.
Ich hab's verkackt, genau.
Ganz klassisch
verkackt. Aber vermutlich habe nicht mal ich das verkackt, sondern vermutlich hast du das verkackt. Und zwar haben wir doch mein Telefon als Aufnahmegerät.
Ich habe nichts verkackt.
So hingestellt.
Gar nichts
verkackt. Ich glaube, doch, du hast es. Ich vermute, du hast es verkackt. Und der Trick ist nämlich, ich habe nämlich mein Telefon eigentlich immer im Flugmodus gehabt oder versucht immer im Flugmodus zu haben, wenn ich da die Aufnahmen mache, weil sonst kriegst du, wenn du das Telefon nutzt, kannst du diese Störgeräusche, wenn irgendwie so das Telefon versucht irgendwie keine Ahnung, zu senden oder was zu empfangen oder so. Und diese Störgeräusche waren ganz massiv in unserer Aufnahme drin.
Ja.
Also richtig massiv. Und ich glaube, dein Telefon lag zu nah an meinem und du, hattest kein
das kann sein.
Flugmodus an.
Das möchte ich nicht ausschließen. Das passiert mir ab und an.
Nun gut.
Also wollen wir nicht,
ich hab's verkackt, ja?
Wollen wir nicht, du hättest mich darauf hinweisen müssen, dass dieses Apple-Phone das so hier macht. Aber egal, wollen wir nicht über verschüttete Milch reden, sondern neue eingießen. Wir waren bei der Eurobike und haben das jetzt alles noch, also du hast ja noch mehr danach erlebt, aber wollen wir jetzt doch erstmal sacken lassen und darüber sprechen, was wir da so erlebt haben, beziehungsweise du hast ja schon viel erzählt und sag dann jetzt auch nochmal stellvertretend, danke für die schönen Sendungen. Also es war wirklich, ich habe das ja selber auch vor Ort erlebt und gemerkt, wie schwierig es manchmal ist, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und mit den richtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da muss ich mal vielleicht für die Hörer das kurz erklären, dass ich das einmal mitgekriegt habe, wie du das gemacht hast. Während ich ja eher so der zurückhaltende, ruhige Typ bin, der dann auch mal so ein bisschen schüchtern ist, bist du einfach auf den Stand gegangen, ja, hast dir den ersten Besten geschnappt, der da irgendwie aussah, als wenn er zum Personal gehörte. Gut, die erste und die zweite hast du stehen lassen, weil dann hast du gesagt, ach nee, das sind doch nur die Bodypainting-Männchen, wo du erstmal hingestolpert bist. Und dann hast du dir aber den dritten geschnappt und hast gesagt, hier, ich habe ein paar Fragen, ich brauche jetzt jemanden, der mir das beantwortet. Und ja, das war schon diese etwas forsche Herangehensweise, war die absolut richtige. Also Chapeau, das hast du von Anfang an goldrichtig gemacht. Ist ja auch so etwas, was wir neu lernen müssen. Oder du anscheinend nicht, weil du talentiert bist. Und du hast auch wirklich in der von kürzester Zeit direkt den passenden Menschen gehabt.
Ja, aber das hat auch, ja, also ja. Wie gesagt, ich habe einmal eher ein schlechtes Erlebnis gehabt, aber das ist auch so eine Tagesform oder so eine formabhängige Geschichte. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass man, wenn man früh unterwegs ist, noch viel mehr Ruhe hat. Also die Messe macht ja, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, um 8.30 Uhr auf?
Ja, 8.30 Uhr. Ja.
Genau. Und da war eben, wenn du so in den ersten 2 Stunden war da echt noch Ruhe, da waren die Leute noch alle entspannt und dann wurde das immer hektischer und immer voller. Und dann bist du selber schon 2-3 Stunden vielleicht unterwegs und kriegst auch so ein Formtief und ja, aber ja, das ist, habe ich, denke ich, auch viel gelernt jetzt in den 3 Tagen, dass man da einfach absolut selbstbewusst ja auf die Leute zugehen muss und
Ich fand das wirklich, das meine ich jetzt ganz ohne Flachs, das hat mir auch schon so ein bisschen, so habe ich mir gedacht, ah, so macht man das also am besten. Während ich dann immer so überlegt habe, ach komm, jetzt sind die hinten, du hast das ja, glaube ich, in der Einsendung auch beschrieben, dass es da so abgetrennte Händlerbereiche gibt und so, da kommt man dann eh nicht hin. Und auch das Interview mit Jörg Ludewig, der sich ja wirklich Zeit genommen hat und eine halbe Stunde über Lightwhite, die Passion und die Kokswagen gesprochen hat, das war schon eine sehr schöne Geschichte. Und ich habe die zwei Sendungen am Stück gehört und es wurde auch nicht langweilig. Gut, ich war auf dem Fahrrad, ich konnte eh nichts anderes machen, aber das war schon eine runde Sache. Also vielen Dank dafür. Ich war ja selber auch vor Ort und habe das da alles gesehen, wie hektisch es auch teilweise ist. Und ja, das war schön. Also das sollten wir im nächsten Jahr auf jeden Fall versuchen. Und was du einmal auch gesagt hast, wenn ich das noch erwähnen darf, zu zweit ist lustiger, meintest du irgendwann mal. Erinnerst du dich? Da waren wir am Bellstand.
Ja. Nee, nochmal kurz zurück zu den Aufnahmen. Also eine Sache vielleicht auch, wenn jemand anders Lust hat, mal sowas zu machen. Vergesst nicht, die Leute vorzustellen.
Ja.
Das ist mir nämlich passiert. Ich habe das ganz systematisch eigentlich vergessen und das passierte einfach. Man hat ja oft schon irgendwie ein Vorgespräch, stellt sich vielleicht gleich am Anfang vor und dann erklärt man, okay, man kommt vom Podcast und will eine Aufnahme machen. Und dann steigt man eigentlich, dann muss man eigentlich nochmal neu anfangen und nochmal sich vorstellen, wenn man das Mikrofon in der Hand hat. Und das vergisst man sozusagen im Gesprächsfluss ganz oft, oder ich habe das vergessen. Da fehlt mir dann doch die Routine. Und ich glaube, einmal habe ich es gemacht, aber ansonsten, und das war auch, Ludewig war ja auch so cool, der hat sich dann erstmal selber vorgestellt, weil er ja, gemerkt hat.
Wenn du dem Mikrofon hinhältst, dann den kannst du nachts wecken um 3 und stellst den irgendwo hin und dann quatscht dir das Mikrofon voll mit, egal mit was, Hauptsache es ist ein Nonstop-Redefluss und ja, also da braucht man sich auch nicht engagieren, aber es waren ja auch die Gespräche, also ich fand das mit 3T, mit dem Engländer, Engländer, mit dem Italiener auf Englisch und so, da hat man auch echt gemerkt, dass sie sich Zeit genommen haben teilweise und die Thule-Geschichte, es waren jetzt auch so Sachen, wo ich immer gesagt habe, na, das eine interessiert mich vielleicht mehr als das andere, aber die Mischung war dann auch ganz gut und ich glaube da und hoffe auch, dass da für jeden was dabei war. Ja, aber zu zweit war schon lustiger. Also das müssen wir vielleicht gucken, dass wir es im nächsten Jahr hinkriegen. Wobei ich glaube, für die Gesprächsführung zum Beispiel, wenn da noch einer neben gestanden hätte, hätte er höchstens Fotos machen können. Also da wäre das auch irrelevant gewesen, oder?
Vielleicht für die Gesprächsführung ja, aber was mir, also ich denke, es gibt so zwei Möglichkeiten, durch so eine Messe zu gehen. Entweder man knallt sich das vorher mit Terminen voll oder hat Termine. wo man konkret hingeht, vielleicht auch Produkt, wo man sagt, oder Stände, da will ich hin. Und dann geht man ja aber auch noch so durch und hat gewisse Luft und lässt sich inspirieren und schaut einfach. Und gerade so dieses Schauen, du siehst irgendwas und dann vielleicht Dinge, die dich erstmal so vordergründig gar nicht interessieren. Also mich haben zum Beispiel viele Mountainbikes oder E-Bikes. Das ist so ein Thema, was mich jetzt persönlich wenig interessiert. Aber wenn du zu zweit bist, dann kannst du vielleicht sozusagen über das Gespräch doch nochmal so ein eigenes Interesse entstehen lassen und dich doch über das Thema austauschen. Und dann vielleicht doch nicht einfach nur vorbeigehen, sondern sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen und beschäftigen. Und das ist schon eigentlich ganz cool. So, also ich habe das gemerkt, wir waren ja ein Stündchen zusammen unterwegs. Und das hat echt Spaß gemacht, zu zweit.
Das war deine schönste Stunde, ne?
Das war echt meine aller schönste Stunde.
Ja, weil ohne mich, weil ich ja der große E-Bike-Experte bin, habe ich ja natürlich den ein oder anderen Tipp gegeben. Nee. Ja, aber das war schon schön.
Also wobei ich muss auch sagen, zu zweit hatten wir auch eine ziemliche traurige Begegnung.
Stimmt, also. Genau. Also das muss ich sagen, ich weiß, jeder, der den Podcast hört, wird ihn kennen. Didi Senft. Heißt er Senft oder Senf? Senft.
Senf.
Senf. Der stand am, ich habe da hinterher nochmal drüber nachgedacht, vor allen Dingen, weil ich ihn jetzt auf Fotos vom Ötz, glaube ich, gesehen habe.
Genau, habe ich ihn auch gesehen.
Und
man kennt ihn ja an diesen Schreibpusen. Also
ja, man Mund sieht ihn,
auf, Augen auf.
Genau, dieses Aufgedrehte.
Genau. Das ist so dieses Bild, was man von ihm hat. Action pur, Energie pur. Und dann stand der,
Das Bild, was mir im Kopf danach so irgendwie drum ging, war, der stand da wie ein begossener Pudel.
Ja, und keiner hat sich für ihn interessiert. Also, er stand da so an so einem Übergang von zwei Hallen, stand er an der Seite, an die Wand gelehnt. Ja. Und alle Leute gingen an ihm vorbei.
So als niemand interessiert. Es waren ja auch jetzt viele ausländische Besucher dort. Ne? Also ich würde den Anteil an ausländischen Besuchern auf vielleicht ja sogar 40% irgendwie rechnen, die ihn vielleicht nicht so kannten. Auch ein paar jüngere Leute, die ihn vielleicht auch, die jetzt vielleicht auch gar nicht im Rennradsport so zu Hause sind. Dass wir da wirklich so ganz langsam aus einer gewissen Entfernung heraus auf ihn zugegangen sind, an ihm vorbeigegangen sind. Das waren jetzt so eine halbe Minute, 30, 40 Sekunden. Und niemand hat ihn angesprochen und erkannt. Aber das wirkte so wie so ein begossener Pudel stand der da. Aber ich glaube, wenn man hingegangen wäre und hätte gesagt, ey, Didi, machst du ein Foto mit mir, dann wäre der von 0 auf 100 irgendwie, zack.
Es gibt auch einige Fotos von der Eurobike, wo er an Ständen war. Und da ist auch so dieses typische, Didi Senft Pose.
Das ist
seine Show, das kann der.
Ja, aber er tat mir ein bisschen leid irgendwie so.
Das war einfach so optisch so ein trauriges Bild.
Ja, das war echt.
Und das sah ich dann, alle gingen vorbei.
Und du meintest noch, mach doch mal ein Foto. Und ich so, nee, das kann ich nicht fotografieren. Das ist so traurig. Das ist traurig gerade. Aber du sagtest ja auch, er war vor längerer Zeit mal krank, sehr schwer. Und ich meine, in dem Alter noch diese viele Reisen und dieses Herzblut in den Radsport stecken, da muss man ja, also das ist ja auch etwas, und im Alter braucht man ja auch mal seine Pausen vielleicht.
Und ich denke auch nur, weil man die Leute sozusagen im Fernsehen sieht, also gerade über Tour de France ist er ja nun sehr bekannt. Man sieht die Leute im Fernsehen, denkt man auch immer, da steckt so ein schillerndes Leben dahinter. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen, also ich meine, also er ist ja jetzt auch eine Marke er muss eben doch PR machen, er muss ja irgendwie auch Geld verdienen oder er wird Rentner sein, aber er muss ja irgendwie auch seine Reisen finanzieren.
Ja. So, jetzt haben wir mal wieder das alte Spiel.
Und ob die nun ihn alle überall einladen und alles gesponsert kriegt, stellt sich oft die Frage. War ich jetzt weg?
Aber
ich
du bist immer mal so ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Das kriegen wir schon hin. Okay. Wir sind dann so ein bisschen durch die Gegend, haben uns hier ein bisschen angeguckt. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei der Dame von Alpina auch hier nochmal bedanken. Mit der hatten wir ein nettes Gespräch oder hatte ich ein nettes Gespräch. Du hast zu der Zeit das Rudi Project Brillengespräch aufgezeichnet. Jetzt mit so ein bisschen Abstand, was nimmst du denn jetzt so mit von der Eurobike? Also so, würdest du nächstes Jahr nochmal hinfahren und was würdest du Leuten empfehlen, die da hinfahren? Fragen wir mal so.
Das ist echt schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir schwer vorstellen, nur an dem Samstag. Also normalerweise hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit, an dem Samstag zu gehen, zum Besuchertag. so als also normal, wenn man jetzt nicht gerade Fachbesucher ist, also irgendwie über einen Aussteller oder Händler irgendwie die Möglichkeit hat, da ein Ticket zu lösen oder über einen Pressezugang reinkommt, kann man ja eigentlich nur den Samstag gehen. Da dann durch alle Hallen zu kommen, ist extrem anstrengend und eigentlich auch zu viel für einen Tag. Mhm. Man sollte sich schon, gerade wenn man jetzt überlegt, man hat nur einen Tag, sich sehr genau überlegen, was man will. Was man sich anschauen will und man vielleicht bei welchen Marken man mal vorbeigehen will oder ja, also da sollte man schon sehr konzentriert sein. Zeitig da sein, um, also das ist auch wirklich die Zufahrt dahin, bis man einen Parkplatz hat, das zieht sich alles. Aber man muss sich eigentlich, wenn man nur einen Tag hat, ziemlich genau vorbereiten. Ansonsten ist die Zeit,
es vergeht schnell.
Also wie viele Messehallen waren das? 10?
Mehr. Ich würde tippen, A1 bis 7 und B1 bis 7, also 14 Hallen, die ich immer nur zu 2/3 vielleicht interessant fand oder zumindest anschauenswert. Ich glaube, man muss auch, wie du sagst, einen Fokus irgendwie auf manche Sachen legen. Also ich, mach du mal erstmal zu Ende, dann erzähl ich, wie ich es fand.
Ja, also das stimmt, die Hallen, es ist auch nicht so, dass man sagen kann, man geht jetzt nur irgendwie in 5 Hallen, weil die anderen 5 Hallen, das sind jetzt die E-Bike-Hallen oder das ist jetzt die Mountainbike-Halle, das ist schon extrem gemixt. Mhm.
Oder da zum kann ich da vielleicht mal kurz eingrätschen? Ja. Ich komme ja aus einer ganz anderen Branche eigentlich, so aus dem Lebensmittelbereich und ich kenne Lebensmittelmessen. Und das, glaube ich, habe ich dir auch schon erzählt, da ist es vielmehr so, dass es entweder länderspezifisch ist oder lebensmittelspezifisch. Das heißt, alle Getränke alkoholischer Art mit Kohlensäure sind dort, alles andere ist dort, alles andere ist dort. Das heißt, man geht in eine Halle rein und weiß genau, was einen da erwartet. Bei der Eurobike war es so, dass ein bisschen Schwerpunkte gesetzt wurden. In gewissen Hallen, geht das Telefon hier, oh Gott. Dass gewisse Schwerpunkte gesetzt wurden, dass aber grundsätzlich es dir passieren konnte, dass du in jeder Halle eine Rennradmarke gefunden hast, die dich interessierte. Also es war viel durchgemischter. Was ist auch, wenn man nicht einen wirklich genauen Plan hatte, wer wie was irgendwie man sich anschauen will, es deutlich komplizierter machte. Ja, weil bei Lebensmittelmessen,
man musste eigentlich in jeder Halle irgendwie rein.
Ja, ich hatte, glaube ich, mir, um vorwegzugreifen, 8 oder 9 Stände ausgesucht vorher, die ich unbedingt sehen wollte. Und die waren auf mindestens 5 Hallen verteilt.
Und das Lustige war wirklich, dass ich am Ende des ersten Tages durch eine Halle, also ich dachte eigentlich so, naja, ich bin jetzt mal durch alle Hallen durch und bin am Ende des ersten Tages durch eine Halle gegangen und entdeckte Parktour und dachte, nee, war es noch gar nicht.
Das Heiligtum, also, der Tabernakel.
Ja, ich sag dir. Es ist schon wirklich eine gigantische Messe. Also ich habe heute irgendwie kam auch so die offiziellen Zahlen und es ist wohl wieder Besucherrekord irgendwie gewesen mit irgendwie 46.000 Fachbesuchern und über 1.000 Journalisten. Mal gucken, ob ich die Mail hier noch gerade finde. Da kann ich mal zitieren. 46.300 Fachbesucher aus 111 Ländern und 21.000 Leute am Publikumstag. Wow. 1.800 Journalisten aus 46 Nationen. Also da ist schon ordentlich was los.
Also wenn ich vielleicht mal meine Herangehensweise kurz auch noch skizzieren kann, weil ich hatte ja nur diesen einen Tag und wir sind wirklich morgens um 3:30 oder so hier in Köln aufgebrochen. Und dann kommt man da irgendwie dann schon etwas später, um 9:30 sind wir da angekommen und da war man eigentlich schon so ein bisschen geschlaucht von der Anreise. Und ich habe es wirklich so gemacht, dass ich einmal, also ich hatte mir vorher schon diese Eurobike-App, die war auch ganz gut.
Die ist sehr gut.
Die war sehr, sehr gut. Ja. Ich hatte mir vorher, ich glaube, 8 oder 10 Firmen rausgesucht, die ich besuchen möchte. Wo ich Sachen hatte, die ich mir anschauen wollte, ganz gezielt. Also zum Beispiel wollte ich unbedingt bei Feltech mir das Speed AL Laufrad angucken. Und dann habe ich es wirklich so gemacht, dass ich alle Hallen von A1 bis B7 einmal durch bin, mehr oder minder im Schnelldurchgang, um alles einmal wenigstens so kurz gesehen zu haben und die Sachen, wo ich mir hinterher dachte, okay, die hättest du sonst vergessen, gesehen habe, wirklich wunderschöne Räder bei De Rosa, die ich vorher noch nie so in Natura wahrgenommen hatte. Sehr, sehr schöne Geschichte. Und einmal den Rundgang gemacht habe. Das dauerte dann vielleicht so 4 Stunden. Ich bin sehr, sehr zügig durch. Und dabei dann länger verweilt bin bei den Ständen, wo mich was interessiert hat. Also wo ich auch wirklich gedacht habe, okay, das möchtest du dir anschauen. Ich war bei dem Stand von Quantec und wollte mir da 2 Rahmen angucken. Die hatten auch leider Gottes nur 2 Räder da. Das war so ein bisschen enttäuschend. Ich war dann bei Mavic, weil ich mir da ein paar Überschuhe angucken wollte. Ich war bei Alpina, ich war bei Sigma, ich war bei, weiß der Geier, wo noch, Feltec, die ich schon angesprochen habe. Und dann natürlich bei den Firmen noch so ein bisschen mit länger verweilt, die man generell Interesse hat. Bei Ritchie war ich ein bisschen länger. Dann natürlich die Gruppen angeschaut bei Shimano und bei Campagnolo, bei SRAM. Aber das hatte ich alles so in 4, 5 Stunden ungefähr. War ich einmal durch und hatte mir schon mal so die entscheidenden Punkte angeschaut. Garmin auch noch erwähnt. Ja, Garmin war ich auch kurz. Aber ganz ehrlich, das hatte mich jetzt gar nicht so wirklich interessiert, weil ich wusste, dass der Markus macht das Interview, da brauche ich mir gar nicht erst alles angucken, das höre ich hinterher lieber. Und danach bin ich dann sogar noch mal zu 2, 3 Ständen hin, habe mich bei Bianchi noch mal länger aufgehalten, aber da hast du ja auch eigentlich alles schon zugesagt. Hab dann aber, da ist mein Herz schon wieder bei meiner Radwahl in eine gewisse Richtung gelenkt worden. Weil die waren schon sehr, sehr schön, die da standen. Kurzer Einschub. Ich habe ja schon oft, wird über Canyon geschimpft und hier das negative Image der Versender und Direktvertrieb, bla bla bla. Aber ich konnte Canyon diese Woche anschreiben und habe mir einfach mal versucht, das, wie soll man sagen, die technische Zeichnung, die Exploration von meinem Rad wollte ich mir schicken lassen. Weil ich dachte mir, auf dem Rad fühle ich mich einigermaßen wohl. Und wenn jetzt die Entscheidung.
Die Geometrie wolltest du haben.
Genau, ganz genau. Kann ich auch ausmessen, aber ne, warum soll ich messen, wenn ich da einfach mal anfragen kann? Und man hat mir wirklich jetzt innerhalb von irgendwie 24 Stunden, 48 Stunden, hat man mir die Geometrie eines Rades von 2007 so problemlos zugeschickt. Und das fand ich schon, ganz nett. Also, dass ich mich einfach daran orientieren kann, jetzt auch beim Neukauf eines Rades. Mhm. Also da nochmal ein Danke an Canyon, die da einen guten Job gemacht haben. Dann bin ich, da habe ich dich getroffen, dann sind wir noch so ein bisschen rumflaniert. Ich habe ein bisschen auch 2, 3 Termine von meiner Arbeit natürlich dann wahrgenommen und mit Leuten gesprochen. Und das war für mich jetzt, für jemanden, der einen Tag nur da ist, auch, glaube ich, eine Herangehensweise, die man machen sollte. Sucht euch irgendwie die Sachen, die euch besonders interessieren, die euch wichtig sind, raus. Einmal rum, einmal durch, im Schnelldurchgang meinetwegen auch, und hakt dann die Sachen ab, die euch wichtig sind, und so kann man das auch in einem Tag schaffen.
Aber ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so im Nachhinein so überlege, so an dem ganzen Tag, da habe ich vielleicht nicht mehr als 10 Stände mehr wirklich intensiv, oder was heißt intensiv, ist auch relativ, aber wo ich Zeit verbracht habe, wo ich vielleicht. Gut, was bei mir vielleicht ein bisschen erschwerend hinzukam durch die Gespräche, war es manchmal auch so, dass man auch ein bisschen warten musste. Also bei Ludewig zum Beispiel, da habe ich bestimmt vor dem Gespräch, weil er noch im Gespräch war, bestimmt 20 Minuten gewartet, bis er Zeit hatte, frei war. Also da vergeht dann natürlich auch nochmal Zeit mit irgendwie warten, teilweise drauf an Ständen. Oder bei 3T war es auch so, da hatte ich erst mit einer Dame gesprochen und dann hat sie aber da den Chef geholt und da hat man auch nochmal ein bisschen gewartet. Klar, da ging nochmal ein bisschen Zeit weg mit warten, das stimmt schon. Aber also es ist auch erstaunlich, man kann auch, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, wenn die Stände kleiner waren, also es sind ja ein Großteil der großen Radhersteller da.
Fast
große
alle
Radfirmen. Ja. Wobei, ich habe mit jemandem unterhalten, der den Vertrieb von bei Stoke macht in Niederlanden. Und der meinte eben, dass, vielleicht als Hintergrund, für viele Hersteller ist das eben auch die Ordremesse. Also, wo es darum geht, einfach von seinen Händlern für die nächste Saison schon mal die Bestellungen reinzukriegen. Deswegen sind auch gerade die Stände von den großen Bikeherstellern oft geteilt mit Bereichen, wo du selbst als Fachbesucher beziehungsweise als Presse gar nicht reinkommst, sondern mit Termin reinkommst. Oder wenn du sagst, ich bin Händler, ich will jetzt hier mal mit meinem Dealer reden und also mit meinem Vertriebler von der Marke X und will jetzt da mal eine Bestellung machen oder mich nochmal über Sachen unterhalten, dann kommst du da rein, dann kriegst du ja irgendwie Kaffee und Kuchen und machst deine Geschäfte. Aber das ist gerade bei den großen Ständen so. Ich finde aber, bei den kleinen Ständen hast du teilweise wirklich die Möglichkeit, dich mit Leuten zu unterhalten und da, die waren relativ offen und da konnte man sich die Zeit vertun. Das war unglaublich. Also ich habe dann auch eine Reihe von Gesprächen geführt, die ich jetzt gar nicht als Interviews für einen Podcast irgendwie gemacht habe, sondern einfach, wo man sich mal so unterhält und da geht auch, kann auch noch mal viel Zeit drauf gehen. Und das ist mir gerade passiert bei so kleineren Herstellern, also irgendwie Parts liefern oder irgendwelche speziellen Lösungen haben für spezielle Probleme.
Das stimmt. So. Dass du bei den dass die Kleinen schon noch ein bisschen aufgeschlossener waren und man da auch einfacher an die Leute, die was zu sagen hatten, drankam. Also ich habe mich mit einem, das wollte ich dir ja gar nicht sagen, aber ich muss es dann ja doch, mein Jersey-Bin ist kaputt.
Nee, oder?
Ja, ist wie kaputt. Hast du das hingekriegt? Ja, ich hatte ja, wer es nicht weiß, der Markus hatte mal ein Jersey-Bin entworfen und vertrieben und das war sehr, sehr gut. Ich hatte natürlich einen Kritikpunkt, wie immer kritisiere ich rum. Und das habe ich dann mit einem Hack selber für mich angepasst und an die, das war natürlich dann die Bruchstelle, ich habe es kaputt gemacht längerfristig. Und dann sah ich aber auf der Messe in einem Zwischengang einen Stand und habe mich dann auch wirklich so mal 20 Minuten mit den Menschen unterhalten, die solche Jersey Bins in etwas größer machen, in größer und auch ganz groß, also so iPad-Größe und so weiter, auch bedruckt und habe da auch eins geschenkt bekommen. Das ist natürlich nicht so schön wie deins, ne? Das ist ja klar. Aber es funktionierte jetzt zumindest. Und da habe ich dann auch mit dem Hersteller davon, also mit dem Chef der Firma da sprechen können. Und das waren halt auch so genau das, was du beschrieben hast. Ne? Da kommt man dann auch eher mit den Leuten und schneller ins Gespräch. Weil er aber auch vielleicht nicht, weil die nicht jede 5 Minuten einen Termin haben und deswegen sich da mal Zeit nehmen können, glaube ich.
Ja, na, auch weil die, denke ich, einfach eine andere Herangehensweise haben. Also als Extrembeispiel, ich will gar nicht sagen als Negativbeispiel, aber als Extrembeispiel ist der Stand von X-Bionic gewesen, die den eigentlich komplett zugemacht haben und du wirklich nur mit Termin in den Stand überhaupt hineinkamst. Also als Händler ohne Termin, wo du sagst, du gehst da hin und willst dich jetzt mal über die Sachen informieren, bist du gar nicht in deren Stand gekommen, sondern nur über einen Termin mit dem Ansprechpartner.
Ja, genau.
Und das ist sozusagen das Extrembeispiel gewesen. Und das ist so das, weil, und die wollen Geschäfte machen. Also die wollen einfach sagen, das ist für uns die Messe, wo wir mit Händlern Geschäfte machen wollen.
Und da habe ich, jetzt auch im Nachgang nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, also ich bin wirklich der letzte Mensch, der sich anmaßen würde, dafür eine Lösung zu finden oder zu wissen. Aber vielleicht sollte man, es sind ja jetzt im Prinzip der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, es sind ja 4 Tage. Ne? Und ob man da nicht vielleicht das noch mehr, also jetzt die Tage vorher, also wenn man mal ganz ehrlich ist, am Donnerstag und so wird es am Mittwoch und am Freitag ja auch gewesen sein. Das waren nicht alles nur Fachbesucher. Also ich meine, wir hatten jetzt natürlich durch den Podcast irgendwie auch eine Presseausweis und hatten den Zugang dazu. Aber da waren auch genug Menschen, wo ich jetzt sagen würde, die vielleicht machen die auch einen Podcast, vielleicht machen die auch ein Magazin, wofür sie schreiben oder. Aber es waren auch ganz viele ganz normale Menschen, hatte ich so den Eindruck. Und vielleicht muss man das wirklich doch noch mal strenger trennen und dass man sagt, okay, wir machen 2 Publikumstage und 2 Fachbesuchertage. Weißt du, wodurch eine noch deutlichere Trennung, die natürlich immer von irgendwem irgendwie umgangen, hintergangen oder auch wird, das alles ja aufgeweicht wird. Aber ich finde, vielleicht wäre eine noch bessere Trennung und deutlichere Trennung würde dem Ganzen ganz gut tun. Dass man sagt, okay, die 2 Tage, sei es der Mittwoch und der Donnerstag, sind nur wirklich für Fachbesucher, für Wiederverkäufer und Presse. Und dafür sind dann 2 Tage, der Freitag und der Samstag, für Besucher offen. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Das war nur so ein Gedanke, der mir die ganze Zeit jetzt so seitdem im Kopf rumging. So.
Ich denke, was ja auch schwierig ist, ist, dass auch aus Sicht der Aussteller, denke ich, wird so ein offener Besuchertag auch teilweise kritisch gesehen. Also ich kenne das so ein bisschen aus dem Buchbereich. Okay. Ich habe mal in einem Verlag gearbeitet und da gibt es also die Frankfurter Buchmesse und die Leipziger Buchmesse. Und die Leipziger Buchmesse ist die Buchmesse, wo gibt es keine Fachbesuchertage, die ist offen für alle für jeden Tag. das, was sozusagen dann wirklich an den Ständen passiert, nicht das Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm ist total top und da gibt es irre viele Lesungen und so weiter und so fort. Klasse Event. Aber das, was in den Messehallen an den Ständen ausgestellt ist, ist für die Aussteller eigentlich ein ziemlicher Stressfaktor und wird gar nicht als so, es wird von vielen gar nicht so positiv gesehen. Also weil zum Beispiel Diebstahl ein großes Problem ist. Und sozusagen du als Aussteller da bist und denkst, okay, du musst jetzt hier eigentlich aufpassen, musst alles festhalten, was
nicht Niet und Nagelfest ist.
Das ist. Also es ist, also gerade im Buchbereich ist es ganz extrem. Und ich habe das teilweise von den Händlern, das sagt natürlich keiner offen, weil man will ja jetzt nicht schlecht über seine potenziellen Kunden reden. Aber die sind auch jetzt von diesen Publikumstagen nicht jetzt so unbedingt super begeistert. Das wird so gern genutzt, um schöne Rahmen-Events zu machen, um seine Marke zu stärken, um vielleicht Fans zu pflegen. Also klar, da kann man schon viel machen, aber das, was sozusagen die Stände betrifft, ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise auch gar nicht so sehr, also die, ich denke, viele Hersteller sagen, das ist eigentlich ein Job des Händlers im Laden, also den Endkunden zu pflegen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Hersteller. Ich denke, das so denken viele, gerade bei den größeren.
Specialized war ja auch zum Beispiel gar nicht da.
Ne? Genau. Und das hat eben der Typ auch gesagt von Stork. Es machen viele Hersteller auch zunehmend ihre eigenen Events in Europa und Amerika und laden dann eben alle Händler. Und ich kenne das von Trek. Ich kenne das von Trek hier in Norwegen. Da gibt's dann halt sozusagen ein Event, wo alle Trek-Händler dann eingeladen sind und dann Wochenende irgendwo sind. Und da machen die dann ihre Bestellungen und so weiter und so fort.
Ja, Assos zum Beispiel, die ja auch nicht da waren, machen das auch in ähnlicher Form, die dann nach Italien einladen.
Zweischneidiges
Schwert, ja. Ich meine, wir hatten jetzt auch das Glück, dass wir da waren über die Geschichte hier oder ich sonst.
Ich habe heute schon mal die Frage gekriegt, was habe ich denn da als Output jetzt eigentlich mitgenommen? Und da kann ich sagen, okay, also es ist auf jeden Fall, es sind irgendwie jetzt 3 Podcast-Folgen rausgekommen. Ob die gehört werden oder so, das muss jeder für sich entscheiden, was die Qualität betrifft. Aber es sind auf jeden Fall 3 Folgen rausgekommen, wo ich sogar finde, dass ein Teil der Interviews, man hätte eigentlich sogar auch alleine stehen lassen können. Also gerade habe ich so gemerkt, 1,5 Stunden und dann hast du irgendwie 3, 4, 5 Geschichten. Also sowas wie Ludwig oder auch selbst das mit Thule, wo ja doch relativ viel Information kam. Ich denke, das hätte man sogar einzeln für sich stehen lassen können. Dass es eben nicht so jetzt weggebraten wird, sage ich mal. Aber an sich entstanden 3 Podcast-Folgen, das ist schon mal ein Output. Und absolut. Ansonsten ist natürlich die Atmosphäre toll. Es ist toll, Menschen zu treffen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Was ja auch kein direkter Output ist. Und das betrifft auch, ich habe eben zum Beispiel bei jemandem geschlafen, nochmal vielen Dank hier an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob sie auch einen Podcast hört, die ich über Twitter kannte und die dann angeboten hat, Mensch, du kannst doch bei uns pennen. Also auch sowas zu pflegen und so Netzwerk zu haben und Menschen zu treffen. Also das ist so, auch die Atmosphäre, die da so insgesamt da mitschwebt, das ist schon toll. Und rein praktisch kann ich noch sagen, ich denke, was für mich so einer der größten Outputs ist, ist das Thema Laufräder, dass ich durch den Demo-Day und durch den Ausflug, den Test, das Test-Event von Lightweight einfach eine Handvoll Laufräder gefahren bin und an dem Dienstag und Mittwoch und da mehr Einblick und mehr Gefühl gekriegt habe zu Produkten.
Das merken wir uns nochmal vor, das Thema Lightweight, Testfahrt, Ludewig, das mache ich jetzt mal eine Klammer drum, weil ich das später nochmal ansprechen möchte zu einem bestimmten Punkt. Was mich noch mich hat hinterher jemand gefragt, wie es denn war, das schönste Bild oder das bestbeschreibendste Bild ist wohl wahrscheinlich auch, es ist einfach auch wie ein riesiger, großer Radladen, wo man mal alles sieht, was man sehen kann und will. Und,
genau.
Und das beschreibt es, glaube ich, am besten. Und ich kann wirklich jedem nur dazu raten, macht es. Also wir waren insgesamt, unser Tag fing morgens um 3 an und endete ziemlich genau nachts um 1:30, als wir wieder zu Hause waren, weil wir mit dem Auto noch Probleme hatten. An dieser Stelle möchte ich einen Hörer noch hier aus dem Chat irgendwie grüßen. Wenn man mal mit einem Auto liegen bleibt, beziehungsweise kurz davor ist, liegen zu bleiben, gibt es in Deutschland mit Sicherheit sehr, sehr, sehr schöne Orte, wo man keine Probleme hat, eine Art Notdienst zu bekommen. Wenn das im Allgäu passiert, im schönen Wangen im Allgäu, und dann den Mercedes-Notdienst anruft, führt das dazu, dass man gesagt bekommt, dass niemand kommen wird. Man muss schon nach Stuttgart fahren in 2,5 Stunden. Wo man dann sagt, ja, aber das Auto funktioniert nicht richtig, ja, mei, das müssen sie schauen, wie das machen. Und dann
Premium-Marke?
Ja, Premium-Marke. Und ein ADAC rufen geht auch nicht, weil da gibt es nur so einen freien ADAC, der dann kommt, den du aber auch erstmal bezahlen musst. Ne? Da musst du erstmal, ich glaube, wir sollten 280 Euro oder so erstmal auf den Tisch legen. Also, wenn ihr ein Autoproblem habt, dann vermeidet Gegenden wie das Allgäu. Dort kann es, wenn ihr einen Mercedes fahrt, zu Problemen führen. Wir haben es dann irgendwie doch noch geschafft und sind mit sehr, sehr, wir waren jetzt auch, muss man zugestehen, mit 6 Personen im Auto, also in einem großen Auto, alle nicht die leichtesten, also war schon ordentlich Zuladung und wir sind dann auch teilweise mit Tempo 60 auf der Autobahn gefahren. Aber wir sind gut angekommen und Wangen im Allgäu kann ich landschaftlich nur empfehlen, sehr, sehr schön, aber versucht mit einem Auto dorthin zu fahren, das euch auch sicher wieder zurückbringt, weil sonst kann das zu Problemen führen. Ja, aber es war rundum schöner Tag und jedem, der ein bisschen radsportaffin ist, Mountainbiker oder Crosser oder Rennradfahrer, wenn man einigermaßen es verträgt, mit sehr vielen Menschen an einem Ort zu sein, sehr viel Krach, also ich fand es immer noch, das habe ich auch damals gesagt, mit der Folge, die wir aufgenommen haben, dort vor Ort, man muss es schon ein bisschen abkönnen, dass es die ganze Zeit so einen Geräuschpegel gibt. Also es ist die ganze Zeit, muss man sich das vorstellen, wie in einem Raum, wo es die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen wispert und Geräusche sind und wo es nicht laut ist, aber wo so ein Grundrauschen die ganze Zeit existent ist.
Naja, es kommt drauf an. Also ich erinnere mich noch, als wir im Pressebereich saßen, was ich gleich...
Als du mir gezeigt hast, wo man das Essen bekommt. Das Erste, was von Markus... So, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee, jetzt essen wir erstmal was und jetzt trinken wir eine Cola und dann gucken wir mal weiter. Er hatte schon der Presseausweis gezückt und da wusste er schon, wo es lang geht.
Wo es die Brötchen gibt.
Ja, genau. Wo es die Brötchen gibt.
Aber das Problem.
Ach, Sie haben keine vegetarischen? Ja, dann machen Sie mal.
Der Pressebereich war neben der Showbühne.
Ja.
Und du erinnerst dich, als die dann um 9 oder, nee, konnte ich erst zur vollen Stunde, ich weiß gar nicht, um 11, nee, wann haben wir uns getroffen? Nee, 13 haben wir.
Ja, du hast ja erstmal gebraucht, um mich zu erkennen.
wer sich die Haare, wer irgendwie eine neue Frisur hat, eine Brille trägt und rasiert, ja. Ja. Der ist ja undercover unterwegs, der will nicht erkannt werden.
Ja, ich will halt nicht im Café angesprochen werden, wie du, sind sie dieser Podcaster. Ja. Deswegen habe ich mich halt ein bisschen verkleidet.
Na, und diese Showbühne, als die sozusagen dann losbrüllte, das war ja dann gar nicht mehr zu ertragen vom Geräusch.
Nee, du wolltest nur Mädchen gucken.
Du hast wollte ich gar nicht. Keine Gerüchte streuen hier.
Okay. Nee, wollte er nicht. Er wollte mich neben die Mädchen stellen, damit er mich fotografieren kann. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ja. Mich als Alibi nutzen, um Mädchen zu fotografieren. So war's, um ganz genau zu sein. Ich muss mal ganz kurz schauen. Eigentlich wollte ja noch jemand dazukommen heute zur Sendung. Der verraten wir jetzt nicht, wer es ist. Wir haben noch einen
Special Guest
vielleicht.
Sag mal, haben deine Kollegen, also die sind ja jetzt mit dem reinen Händler Hintergrund dahin. Was sagen die dazu, zu eurer Bike? Wie wichtig ist das für die? Ist das einfach nur sehen und gesehen werden, Netzwerken oder geht es da wirklich um Produkte, sich anschauen? Also, Bestellungen werden da bestimmt keine gemacht, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Es ist oder immer macht man das als Tradition?
Nee, auch nicht. Ich hatte jetzt so als richtiger Händler, hatte ich quasi einen Termin, wo ich dann einfach mal gesagt habe, wo man einfach mit Menschen, also stell dir vor, du kriegst jeden Morgen deine Brötchen geliefert, ein Jahr lang, und dann fährst du einfach mal zum Bäcker und sagst ihm Hallo. Ja, weil du sonst, dass du einfach mal ein Gesicht zu der Stimme bekommst, mit der du immer telefonierst, dass du vielleicht auch mal jemand ins Gesicht schaust, wenn er dir was erzählt, und dass einfach mal Probleme einfacher erörtert werden können, wie als sie am Telefon erörtert werden. Dass man vielleicht mal bespricht, hey, kann man das mal ändern, kann man das mal ändern, wie kann man das optimieren, wir haben bald das und es geht einfach darum, mal intensiver zu sprechen als, man kann auch mal eine halbe Stunde am Telefon was besprechen, klar, aber oft geht es in der 1-zu-1-Situation einfach viel einfacher. Auch das, was wir festgestellt haben, als wir mal hier das mit dem Podcast am Tisch aufgenommen haben, als wir uns gegenüber sitzen, das funktioniert einfach noch besser. Es ist effizienter und jetzt großartig neue Produkte werden dort auch nicht vorgestellt. Wenn man zum Beispiel ein Beispiel vor Ort dort, die Lupine, ne, Lupine-Lampe. Lupine hat jetzt ein Rücklicht vorgestellt. Du hast es ja wahrscheinlich auch mitgekriegt.
Was erste, nicht StVO zugelassen ist?
Genau, was natürlich nicht StVO zugelassen ist. Rücklicht, und das wurde jetzt da als Wesse Neuheit vorgestellt. Das bekommt man als Händler natürlich eine Woche vorher schon geschickt. Also nicht die Lampe selber, sondern die Informationen dazu. Man weiß schon, so viel Lumen hat das und. Das sind alles Informationen als Händler, der jetzt wirklich auch sich Mühe gibt, am Puls der Zeit zu sein, erfährt man da nicht wirklich was Neues. Es gibt so schöne Sachen, wo ich mich dann auch mir einmal den Spaß gemacht habe. Vielleicht weiß das der ein oder andere. Im letzten Jahr bei der Eurobike wurden Reifen vorgestellt, Continental 4000 S2. Und es ist einfach schön, dass ein Reifen dieser Serie, viele von uns werden ja fahren, dass der 4000 S2 in den Größen 20, 23, 25 und 28 schwarz vorgestellt wurde. Dieser 28er Reifen wurde bis jetzt nicht einmal ausgeliefert. Also letztes Jahr vorgestellt zur Messe, bis dato hat ihn, glaube ich, noch niemand an seinem Rad. Außer jetzt irgendwelche besonderen, vielleicht Händler, die bei einem Komplettrad im Aufbau liefern. Aber eigentlich ist er mir noch nicht in freier Wildbahn untergekommen. Da ist es natürlich schon ein bisschen schön, bei dem Kontinentalstand vorbeizugehen, und zwei Kollegen haben das gemacht und haben sich dahingestellt und haben gesagt, boah, guck mal, also als einer von Continental daneben stand, hier ist der 28er, den gibt's wirklich. Und haben die da ein bisschen versucht hochzunehmen. Aber das sind sie nun mal auch selber schuld. Wer ein Jahr lang ein Produkt ankündigt, vor einem Jahr ein Produkt ankündigt und es über ein Jahr lang nicht abliefert, immer wieder Gründe für das Verschieben eines Termins mitteilt, um es mal vorsichtig zu sagen, der muss halt sich dann auch mal einen Spott von einem Händler oder auch von einem Kunden, ne? Also es hätten jetzt genauso gut ja Kunden von uns sein können, gefallen lassen, finde ich. Und ja, der Herr ist dann vom Continental sehr verschämt von dannen gezogen. Wir wissen immer noch nicht genau, wann der Reifen mal kommen wird. Steht in den Sternen. Also wer einen Continental 28 mm haben möchte, 4000 S2, geduldet euch bitte noch ein bisschen. Es kann noch dauern, habe ich das Gefühl. Was sonst noch?
Ich hatte ja gute Erfahrungen mit Continental gemacht. Wir haben sehr viel geholfen.
Ja, das fand ich auch toll. Und ich glaube, das ist ja auch nicht, dass die absichtlich jemanden bescheißen wollen oder sonst was. Für die ist das ja auch nervend, ein Produkt auf den Markt zu werfen, was eigentlich meiner Meinung nach einen großen Markt bedienen würde oder wo der Markt wirklich drauf wartet und wo man, wenn man den Tests bisher Glauben schenken darf, was wirklich ein gutes Produkt ist. Also nicht jeder wird es an sein Rad einbauen können, weil manchmal die Einbaumaße des Rades oder des Rahmens und die Bremsen, es wird wahrscheinlich schwierig werden für manche ihn einzubauen. Aber man möchte ihn gerne mal testen, man möchte ihn gerne mal ausprobieren. Und als viele von dem 23er auf den 25er gewechselt sind, waren ja die meisten zumindest sehr angetan und sehr glücklich damit. Und viele von denen würden jetzt auch gerne mal den 28er probieren. Und es ist halt echt schade, dass dieser Markt nicht bedient wird. Und ich glaube, dass Continental weiß selber auch darum, wie schade es ist, dass sie da jetzt nichts abliefern können. Aber was will man machen, ne? Also,
werden ihre Gründe haben.
Ja, das ist aber
auch... Also, das ist ja jetzt vermutlich nicht irgendwie, ach, sie haben keinen Bock. Sie haben was angekündigt, wo sie vielleicht dann sagen, ach nee, ist doch nicht so cool. Scheint ja irgendein Problem zu geben.
Ja, ja, mit Sicherheit wird es ein Problem geben, aber dann frage ich mich, und das frage ich jetzt wirklich so laienhaft, wenn ich ein Produkt ankündige, warum kann ich das Produkt nicht erst ankündigen, wenn ich davon schon meine 500.000 in der Fabrik liegen habe, die ich dann auf den Markt werfe? Und natürlich verbunden vielleicht mit dem Risiko, es gibt irgendein Problem mit dem Reifen, dann muss ich vielleicht auch 500.000 wieder einstanzen. Aber, oder einschmelzen, kann man die einschmelzen? Ich weiß nicht. Weißt du, dass man nicht zumindest eine Vorproduktion hat, die groß genug ist, um den ersten Schwung zu bedienen? Ne, das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel. Aber ein Produkt ankündigen und ein Jahr lang dann nicht abliefern, ist halt auch bei einer großen Firma etwas, wo ich wenig Verständnis für entwickle.
Also Vielleicht gibt es dafür sogar eine ganz, also doch eine logische Erklärung. Und zwar, also gerade im Chat kam nochmal der Hinweis, und das stimmt, er hat ja, also den Hörer, den ich quasi getroffen habe in Sölden, hat ja, jetzt, er kann mich berichtigen, wenn er das jetzt hört, er hatte ja vorher, glaube ich, den 28er Four Season drauf und hat den nochmal wechseln lassen zu einem 25er, weil es geschliffen hat an der Bremse, also weil er die Einbau...
Ganz genau, aber das ist ja ein Grund, den Continental nicht beeinflussen kann. Ne? Die können ja nur sagen, okay, ich stelle euch hier einen 28er hin, kauft ihn oder kauft ihn nicht, aber ihn mit viel Tamtam ankündigen und dann sozusagen nicht dem Kunden die Möglichkeit zu geben, es auch mal auszuprobieren oder zu sagen, er passt oder passt nicht. Weißt du, dann nimmt ja der Produzent nimmt mir die Verantwortung weg, zu entscheiden, ob ich das einbauen kann oder nicht. Und das ist ja, wenn ich jetzt den 28er, also hier der Herr aus dem Chat.
Also haben sie festgestellt, dass es doch keinen Markt dafür gibt. Also das ist einfach, haben sich gedacht, das klingt vielleicht ganz cool, haben irgendwie mit drei Rahmenherstellern gesprochen, haben gedacht, das passt und stellen dann fest, das waren aber die einzigen drei, wo es passt.
Ja, aber dann sollte man auch, denke ich, den Schritt wagen oder den Schritt gehen und zu sagen, nee, kommt nicht. Und nicht, weißt du, dieses immer vertrösten und so, das finde ich schon ein bisschen schwierig, mal vorsichtig ausgedrückt. Und es gab wohl auch das Gerücht, dass er definitiv kommen wird. Uns wird immer ein neuer Liefertermin genannt und ja, aber das ist nur so mal als Beispiel, wie man als Händler dann da auch mal auf die Verantwortlichen vor Ort vielleicht treffen kann und Fragen stellen kann, die so einfach am Telefon vielleicht nicht beantwortet werden oder wo man dann auch mal wirklich nachhaken kann und nachfragen kann. Weil auch einfach, ich meine, ich bin jetzt natürlich in einer relativ exklusiven Situation, dass ich ein Produkt einfach oft die Möglichkeit habe, mir etwas genauer anzuschauen, weil ich es einfach in den Händen habe, weil wir es vor Ort haben. Wenn ich mich jetzt um ein neues Laufrad, mir ein Laufrad anschaue, von der Firma A, B oder C und sage, okay, ich möchte an meinem neuen Bianchi Impulso folgendes Laufrad haben oder folgendes, dann kann ich halt eher, habe ich eher mal die Möglichkeit, mir die Dinger wirklich in Ruhe anzuschauen und sie in der Hand zu halten. Und ja, dafür ist so eine Messe auch schon ganz gut, dass man vielleicht von einem Produkt, wo man vorher nicht überzeugt war oder was man nicht im Portfolio hatte, dann mal vor Ort sich das genauer anschauen kann und sich dann entscheidet, nehme ich es oder nicht auf. Dafür ist es für einen Händler wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Und wie du es eben auch schon gesagt hast, Kontakte pflegen und hier mal das Gesicht sehen, was man sonst nur hört, oder hier mal einen neuen Namen kennenlernen oder eine neue Person zu einem Gesicht mal vor Ort zu treffen, dafür ist es halt auch ganz gut. Und ich würde.
Da fand ich auch den Demo-Day ganz cool. Also da sozusagen nochmal verschiedene Systeme auch zu testen und sich anzugucken, zu fahren, die man vielleicht sonst jetzt nicht so verfügbar hat.
Genau, also da war ich auch ein bisschen neidisch.
Also ich, der jetzt viel eigentlich Campagnolo fährt, dann eben doch mal Shimano zu fahren und eine elektronische Shimano und mal zu gucken, mal direkt zu vergleichen. Oder als ich Bianchi Infinito CW gefahren bin, eben direkt nacheinander die Disc-Variante und die klassische Variante zu fahren.
Ja, das ist unbezahlbar. Also dieser Demo-Day, das ist noch das von allem, wo ich am neidischsten drauf bin. Weil, ja, also wann hat man denn mal als in Anführungszeichen Normalsterblicher die Möglichkeit, 4 oder 5 Räder oder wie viel es bei dir waren, an einem Tag nebeneinander, nacheinander und sei es nur für eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde zu fahren, um sie miteinander zu vergleichen. Die Möglichkeit hat man ja sonst nicht. Sonst hat man vielleicht mal im Urlaub irgendwie mal ein Leihrad, was man fährt, um mal einen Vergleich zu ziehen, aber auch da ist es dann vielleicht nicht so richtig eingestellt oder und wie war das eigentlich beim Demo-Day? Wurden die Räder auf dich eingestellt oder wie hat man das, ja. wie viel Zeit haben die da investiert?
Also die haben schon, also was halt wichtig ist, ist die Schrittlänge am besten zu wissen, das was aber was alle wissen wollen. Mhm. Also beziehungsweise wenn du jetzt Schrittlänge nicht hast, dass du sagst, ist ja ein bisschen abhängig von der Kurbellänge, aber dass du so sagst, okay, Abstand, Tretlager, Mitte, Tretlager, Sattel, dass du das vielleicht weißt. Und dann haben die das, hatten ja alle Mechaniker da und haben quasi das Rad auf dich eingestellt. Klar, die haben jetzt keinen Vorbau gewechselt, wenn du das irgendwie nicht passte. Oder die haben jetzt auch den Vorbau in der Höhe nicht verstellt. Aber den Sattel haben sie eingestellt. Die hatten Räder immer in verschiedenen Rahmengrößen da. Mhm. Also es war schon, also die großen Hersteller, muss ich jetzt mal sagen. Und haben sich da eigentlich Zeit genommen. Also das war echt war echt ziemlich gut, muss ich sagen. Was auch cool war, ist, man hatte jetzt eigentlich keine Zeitbegrenzung. Es hat niemand gesagt, du bringst das Rad in einer halben Stunde zurück. Mhm. Also wenn du damit jetzt irgendwie Lust hattest, 2 Stunden durch die Gegend zu gucken, hättest du das machen können.
Okay. Aber man möchte eigentlich auch so viel wie möglich ausprobieren, ne? Oder?
Genau, das ist der Punkt. Mhm. Deswegen ist man dann, weiß man dann schon, okay, jetzt gebe ich es lieber zurück und gucke nochmal weiter oder will nochmal das andere fahren oder das nochmal vergleichen oder irgendwas. Also da bleibt man nicht so ewig auf dem Rad sitzen, wenn man die Möglichkeit hat, verschieden zu testen. Was wichtig ist, vielleicht als Hinweis an diejenigen, die mal die Gelegenheit haben, zu einem Demo-Day zu gehen, nehmt euch eigene Pedalen mit und eigene Schuhe. Mhm.
Aber das hattest du beides dabei, oder?
Hatte ich beides für den Rennradbereich dabei. War ein bisschen schade, dass ich jetzt keine Mountainbikes gefahren bin. Da hätte ich mir schon noch in 2 nochmal angucken können. Aber da beim Demo Day, der ist auch zeitlich kürzer. Und dann hatte ich früh noch mein Continental, mein Problem, wo ich Continental brauchte. Für mich war der Demo Day relativ verkürzt. Ich hatte da effektiv 4 oder 5 Stunden, 5 Räder, irgendwie sowas in der Art. Ja. Und habt alle Ausweis dabei, weil als Pfand hinterlässt man bei den, wo man das Rad ausleiht, seinen Ausweis. Und das Krasse war bei Coenago, die wollten nicht nur Ausweis, die wollten auch Kreditkarte haben. Die haben letztes Jahr, haben sie mir erzählt, auf dem Demo-Day, ja, also was ja wirklich für Fachbesucher und Presse eigentlich nur zugänglich ist, haben die 4 Räder eingebüßt.
Wow. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Also, naja, also ich meine, weißt du, wie ein Ausweis irgendwie aussieht aus irgendeinem anderen Land? Also, naja. Du kaufst irgendwie für 100 Euro einen gefälschten Ausweis und fährst damit raus, dann mit einem 2000 Euro Fahrrad.
Kannst du mir nicht mal so einen norwegischen Pass besorgen? Von so einem Trainingskollegen oder so? Der so altersmäßig ungefähr passt. Ich sehe da gerade einen Bianchi auf mich zukommen.
Im Chat kommt hier der Hinweis, Ausweise dürfen das Pfand verlangen. Okay, das mag sein, dass das nicht, dann darfst du aber kein Fahrrad ausleihen. Also da muss man sich auf dem Demo die auch auf keine Diskussion einlassen. Ich glaube, das steht sogar, ich stand im Vorfeld, also ich habe das gewusst im Vorfeld, es muss irgendwann in den Unterlagen gestanden haben, dass man da sozusagen was als Pfand abzugeben hat.
Ja, ich finde das auch völlig in Ordnung.
Es mag sein, dass da kannst du jetzt auch keine Polizei rufen und sagen, hier, ich traue euch mit Polizei, ihr dürftet nicht. Also die Diskussion muss man dann da vor Ort nicht führen. Dann macht man da entweder mit oder man lässt es.
Ja, ich musste an einen Kollegen denken, der zuletzt einem Polizisten erstmal sagte, stellen Sie mit, der ihn mit dem Auto anhielt. Und der Kollege meinte dann zu ihm erstmal, als der Polizist ihm am Fenster anhielt, er möge bitte erstmal seine ordnungsgemäße Uniform herstellen. Denn der Polizist hatte keinen Hut auf. Also wie heißt das noch? Hut nicht? Mütze. Eine Polizeimütze nicht an. Klar, also ne, es gibt Spielregeln und selbst wenn die vielleicht nicht so sind, wie es in Deutschland erlaubt ist oder nicht, ich würde da auch nicht anfangen zu diskutieren. Also weißt du, ich will das Rad haben und der soll mir sagen, was er dafür kriegt und dann gebe ich das und dann ist gut. Und ich denke mir auch, jeder, der da irgendwie keine bösen Absichten hat, kann damit ja auch keinen. Ich meine, andersrum, man könnte ja auch das andersrum drehen, ne? Wer weiß, was die mit meinem Ausweis machen? Einmal kurz über den Kopierer.
Das ging mir mit meiner Kreditkarte ein bisschen so.
Okay, ja, stimmt. Hast du mal eine Karten, hast du mal also hier meine, Abrechnung kontrolliert? Also, du hast
deine Kreditkarte mit allen Daten. Mhm.
Gute Idee. Wir machen nächstes Jahr, wir machen so branded Velo Home Bikes und dann verlangen wir erstmal mal die Kreditkarte und dann buchen wir eine Reise nach Honolulu. Honolulu. Und machen mal eine Tour de Honolulu. Das wird mir gefallen.
Mach mal Hörerreisen.
Hörerreisen, genau. Wir reisen mit Hörern. Und ihr dürft euch aussuchen, wo ihr mit uns hinfahrt. Obwohl besser nicht. Da suche ich lieber selber aus, wo ich hinfahre. Also primär zum Fatbike-Testen nach Französisch-Polynesien. Das wäre mein Traum. Da ist viel Strand. Das Wasser ist nicht so tief. Da kann man auch in den flachen Gewässern fahren. Ja.
Das stimmt.
Wird mir gefallen.
Thema Fatbike fällt mir ein und DMD. Es sind ja auch kleinere Hersteller dann beim Demo-Day dabei und bei denen kann man sich dann auch Bikes ausleihen. Da ist es aber gut, sich im Vorfeld schon auch einen genauen Kopf zu machen. Mhm. Also ich sag mal, zu dem Demo-Day hatte ich mich jetzt nicht so sehr vorbereitet. Ich wusste so ein, zwei Geschichten, die ich mir angucken wollte oder die ich mal fahren wollte. Aber an sich dachte ich mir so, ach, ich fahre mal ein Fatbike und ich will vielleicht mal das ausprobieren. Aber ohne mir das konkret zu sagen, okay, wo sind jetzt die Stände, die dann vielleicht diese Sachen haben? Und wenn du dann hinkommst, ist das Zeug ja ausgeliehen. Mhm. Also du gehst dann durch die Stände durch und du siehst die Fatbikes gar nicht mehr. Du siehst die Mountainbikes gar nicht mehr. Du siehst, also da waren Fatbikes mit Pinion-Getriebe. Mhm. Wollte ich eigentlich gern fahren. Die habe ich aber erst gesehen, als die dann am Tagesende sozusagen, als ich beim Rauskam, alles wieder eingepackt haben. Und da muss man sich dann schon bei so kleineren Geschichten wirklich auch vorbereiten und sagen, okay, ich will jetzt an dem Stand das Bike fahren und am besten auch gleich hingehen und vielleicht auch eine Zeit ausmachen, denn die stehen nicht mit, also bei BMC, die hatten vielleicht 100 Bikes, 50 Bikes, also das war wirklich eine Armada an Bikes, die sie zum Fahren dort hatten. Es ist bei kleinen Herstellern, die haben vielleicht 3, 4 Salzer, die hatten vielleicht 10. Also es ist dann schon eine begrenzte Anzahl und dann ja, muss man gucken, dass man sich darauf dann vorbereitet, auf so spezielle Geschichten.
Mhm. Fällt mir gerade in dem, wo du das Thema Fatbike ansprichst, ich hatte gerade bei Fatbikes auch oft den Eindruck, insbesondere bei einem Hersteller, der ist es mir aufgefallen, weil die haben, wie ich finde, eine der, wie soll man sagen, also wenn man sich die Räder von Van Nicolas anguckt, Titan-Rahmenbauer, kann man das so sagen, Titan-Komponentenbauer, die wirklich wunderschöne Titan-Rahmen bauen. Und die Van Nicolas Räder, wenn man sich die auf der Homepage von denen anguckt und anschaut, die sind auch teilweise sehr, sehr schön aufgebaut mit den passenden Komponenten und alles wunderschöne Dinger. Die hatten auch ein Fatbike da stehen, da merkt man, hat man wirklich den Eindruck, dass sie das irgendwie noch 2 Tage vorher zusammengeklöppelt hatten irgendwo. Also gerade das Thema Fatbike ging ja wirklich rund und sehr, sehr viele Hersteller haben dann so auf den letzten Drücker irgendwo noch die Teile zusammengesucht, um wenigstens eins da stehen zu haben. Als Eyecatcher hatte ich den Eindruck. Weil es ist ja nun mal ein Thema, was so in den letzten, ja, sagen wir mal, 2 Jahren vielleicht hochkam und nun mittlerweile auch wirklich überall präsent ist oder viel präsent ist in der Branche. Und an den meisten Ständen sah man zumindest, jetzt mal abgesehen von den typischen klassischen Rennradfirmen, italienischen vor allen Dingen, sah man irgendwo ein Fatbike rumstehen. Und also, teilweise nicht ganz ausgereift, hatte ich den Eindruck.
Also man sah überall ein Fatbike, aber man sah auch überall mindestens 2 E-Bikes.
Ja, bei vielen schon.
Also das war ja wirklich heftig.
Und da stelle ich mir die Frage halt, ich kann mir vorstellen, dass das logistisch sehr, sehr schwierig ist, weil nun mal eine Firma wie jetzt, kann keiner rausgreifen, alle E-Bikes hätte man alle E-Bikes in eine Halle gestellt, alle Fatbikes in eine Halle, dann hätte man natürlich ein bisschen von dieser Markenidentität weggenommen. Ne? Wenn man alle Fatbikes jetzt in eine Halle steckt, hätte man wahrscheinlich 30, 40 kleine Stände gehabt, wo 2, 3 Fatbikes gestanden hätten. Und dann hätte man da die Firma A gesehen und dann hätte man sie in der 2. Halle bei den E-Bikes gesehen und dann hätte man sie in der 3. Halle bei den Crossern und so weiter. Das ist natürlich alles logistisch sehr, sehr schwierig und auch von der Finanzierbarkeit her schwierig. Aber das hat das alles, finde ich, so ein bisschen unübersichtlich gemacht. Also man musste schon ein bisschen wissen, wo man hin will und was man sehen will. Und manchmal hatte ich auch den Eindruck, wie soll man das fair beschreiben? Also ich habe bei 2, 3 Ständen wirklich da gestanden und dachte mir, boah, jetzt hätte ich hierzu eine Frage gehabt oder hierzu eine Frage. Und da war es auch wirklich, also das Personal war auch teilweise, die waren schon am Donnerstag ein bisschen davon, von dem Messestress gezeichnet. Und da waren auch nicht mehr unbedingt immer alle so gesprächig. Und am Samstag, kann ich mir vorstellen, war das dann noch 2, 3 Mal schwieriger. Also man muss da auch, aber man muss da auch mit einer gewissen Freundlichkeit, sag ich mal, immer den Leuten gegenüber treten, dann geht das auch schon. Also es war, naja, Ist halt ein scheiß, schwieriger Job auch, ne? Also den ganzen Tag auf fröhlich sein und Informationen weitergeben ist ja nicht das Einfachste.
Ja, also ich bin bei vielen wirklich auch überrascht gewesen, dass die Leute echt Ahnung haben. Mhm. Aber was ich habe es auch einmal erlebt, wo du wirklich das Gefühl hast, da wurde jetzt.
So. Jetzt haben wir mal wieder ein Internetproblem. Jetzt ist der Markus weg.
Wieder da?
Ja, jetzt bist du wieder da.
Ja? Ja, super. Also, ich hatte es auch bei einem Stand erlebt, dass scheinbar aus einem Hostess-Service irgendwie eine junge Frau oder mehrere junge Frauen einfach nur angemietet wurden, mhm. um da sozusagen am Stand präsent zu sein, aber die so überhaupt keine Ahnung hatten.
Mhm. Also, das finde ich dann nochmal schlimm, aber wenn die kein Bock...
Kein anderes Fachpersonal da, sondern waren nur die da und quatschten einen dann so an und dann fand ich das, also das waren sozusagen die Bike-Hotels oder die Bike-Hotel-Kette aus Italien, wo sich da so verschiedene Hotels zusammengeschlossen haben. Und ich bin zufällig in so einem Bike-Hotel jetzt im September und dachte, ich bleib jetzt mal, also die quatschten mich an, ach cool, da bin ich jetzt auch, ich informiere mich mal. Und ich finde das die Idee schon ganz cool. Aber sobald du eine Frage gestellt hast, hat die nur aus ihrer Broschüre vorgelesen. Und hast wirklich sofort gemerkt, die hat überhaupt keine Ahnung. Und das ist schade.
Ja, wobei ich dann immer noch finde, wenn sie wenigstens engagiert sind, ne, dann kann ich dann auch eher drüber hinwegsehen. Also mir ist lieber eine Engagierte, die keine Ahnung hat und mir dann irgendwann den holt, der Ahnung hat, als ein unengagierter Fachverkäufer, den ich eben auch keine Frage stellen kann. Das ist mir ein, zweimal begegnet und das fand ich dann auch schade. Aber ich entschuldige das dann auch immer mit, die haben echt einen stressigen Job und wenn die vielleicht schon 20, 30 Gespräche geführt haben, naja, kann ich auch verstehen, wenn die irgendwann mal eine Ruhephase brauchen und vielleicht nicht ich der 31. sein muss, dem sie jetzt erzählen, warum der Überschuh der beste der Welt ist. Also da muss man, und da hattest du auch vollkommen recht, vielleicht mal morgens relativ früh sind die Leute noch frisch und etwas engagierter, da ist es vielleicht einfacher. Aber gehen wir mal weiter, oder? Nach der Eurobike ist vor der Eurobike und genauso ist nach dem Ötz vor dem Ötz, oder? Oder vor dem Ötz ist nach dem Ötz.
Eigentlich ist das jetzt mein letzter Ötz gewesen.
Ah, nee. Den fahren wir nochmal zusammen. Wir starten zusammen.
Das ist wirklich nicht, also das ist, also ich habe ja gesagt, das ist mein letzter Ötz und ich.
Das war das letzte Gespräch mit dem Markus.
Es ist wirklich logistisch, oder es ist einfach so für mich logistisch ein Aufwand, dahin zu kommen. So, wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann denkt man aber, Mensch, wenn das wieder so gut liegt mit der Eurobike, dann müsste man vielleicht doch zur Eurobike nächstes Jahr, vielleicht liegt das ja doch zusammen.
Ja, klar. Also nur mit diesem Hintergrund. So würde ich das auch sehen. da so macht das Sinn, weißt du, so konntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil klar, die Anreise ist für dich nicht nur unfassbar weit, man muss auch immer bedenken, wir haben keinen Sponsor und wir müssen uns selber sponsoren, also du musstest aus eigener Tasche alles bezahlen, das kommt ja auch dazu, ne, muss man jetzt mal ganz realistisch so sehen, du musst einen Flug hinbezahlen, oder zwei Flüge und du musst ein Auto mieten und du brauchst eine Unterkunft für jetzt insgesamt von Dienstag bis... Dann bist du zurückgereist, Montag. Ne? Ja, gut, das muss man auch alles bezahlen.
Genau, bei Eurobike habe ich ja dankenswerterweise privat total nett übernachten können. Das war
ja, aber das wusstest du ja vorher auch noch nicht, ne? Das hättest du ja aber sonst auch in Kauf genommen.
Nee, das stimmt, genau. Ja? Genau. Und das stimmt, sonst hätte ich irgendwo und also es kostet Geld, es ist also ein finanzieller Aufwand, es ist logistische Sache, eine Zeitsache und eben auch gegenüber der Familie. Also ich kann, man kann nicht unbegrenzt sich von der Familie fernhalten. Und
Mama, wer ist der Mann, der da reinkommt? Die erkennen dich schon noch, ja?
Ja, doch. Die sagen immer noch Papa zu mir.
Ja, dann ist ja gut. Ich habe mir zwischendurch Sorgen gemacht, aber dann ist ja gut. Nee, du bist dann von der Eurobike einfach rübergejettet?
Genau, ich hatte einen Mietwagen halt, um da unten flexibel zu sein. Also bin bis München geflogen, habe meinen Mietwagen genommen, bin dann rüber nach Friedrichshafen gefahren zur Eurobike. War dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf der Eurobike. Also Dienstag Demo Day. Mittwoch, Donnerstag in der Halle und bin dann Donnerstag nach der, oder ja, eigentlich nach Schluss
Und da hast du ja zum Glück auf mich gehört.
Noch weitergefahren nach. Genau. Ja, man ist dann unsicher, fährt man dann abends noch so lang oder fährt man erst am nächsten Tag, und dann hat man schon so ein Kribbeln, wo man denkt, so Mensch, man hat eigentlich schon Lust, nochmal so einen halben Tag, vielleicht doch nochmal an dem einen oder anderen Stand vorbeizuschauen und so. Aber ich muss echt sagen, ich bin dann am Donnerstag es war dann gegen 11, war ich dann endlich im Hotel abends, und ich habe dann schon Freitag gemerkt, Füße auch nehmen. Also.
Ja, also, das glaube ich.
Das schlaucht eben auch. Messe schlaucht auch. Also, man ist ja den ganzen Tag auf den Füßen unterwegs. Und vom Ötztaler dachte ich mir nochmal, so ein, zwei Tage ausruhen, kann nicht so verkehrt sein.
Ja, du hast einfach auf mich gehört. Ganz brav, wie du bist.
Genau, Papa.
Ja, genau, Papa. Ja. Hab gesagt, hier, du fährst heute Abend darüber, damit du noch eine. Ich finde auch immer, dass. Weißt du, so ein Hotelzimmer hat auch das Schöne, dass man einfach die Tür zumacht und es ist Ruhe. Man legt die Beine hoch, und wenn man jetzt wie du da in einer nicht Familiensituation, sondern Urlaubssituation ist, entspannt und kein Stress, und dann ist es nochmal ganz was anderes. Kurze Regieanweisung: Mixler ist off, wurde mir gerade gesagt. Vielleicht kannst du da mal kurz nachschauen. Aber das kann auch sein, dass das an jemand anderem liegt.
Nee, es kann auch sein, dass das an meinem Internet hier liegt. Okay. Ich kriege auch immer mal Meldungen, dass es on und off geht, aber
das Internet in Norwegen.
Kann auch sein, dass es an Mixler liegt, weil ja unsere Skype-Verbindung hält.
Ja. Ja, also wenn eine Alternative zu Mixler weiß und sagt, hier, da könnt ihr das auch einfach machen. Wir sind nicht mit Mixler verheiratet. Bis jetzt klappt es ganz gut, aber dann sagt es uns.
Ja,
ich finde das immer ganz gut. Du machst die Tür zu und du hast Ruhe. Du kannst die Füße hochlegen, bist keinem irgendwas schuldig außer dir selber, und wenn du essen willst, gehst du essen. Wenn du schlafen willst, gehst du schlafen. Und deswegen habe ich dir auch, glaube ich, am Donnerstag das gesagt. Fahr jetzt mal besser, weil so ein bisschen Ruhe. Du warst auch so ein bisschen unter Strom von der ganzen Messe und so. Deswegen, das habe ich nicht ohne Grund irgendwie so vom Gefühl her gesagt. Und das war dann noch gar nicht so schlecht. Da konntest du am Freitag zumindest dein Rad nochmal testen.
Klasse Tipp. Genau. Das ist ja auch wichtig. Also ist alles noch ganz, hält alles. Hält die Luft.
Stimmt, das war ja neu. Das war ja die Frage noch mit deinen Schlauchreifen.
Genau, und dann war Ötztaler angesagt. Ja. Das Schöne war, da war ja erst Sonntag. Und am Freitag habe ich noch eine kleine Runde gedreht, bin ich mal hoch zum Timmetsoch. Ich mache es jetzt zweimal beim Ötztaler, und ich mache das so für mich, dass ich dann außerhalb von Sölden übernachte. Also quasi das, was dann die Schlussabfahrt ist, vom Timmetsoch runter nach Sölden beim Ötztaler. Da auf der Strecke gibt es Hochgurgel und Obergurgel, das sind so die Skiorte. Schon relativ weit oben. Ich müsste jetzt lügen, aber die liegen bestimmt auf 1700 Meter, 1500 Meter, irgend sowas. Ich glaube, Sölden liegt so auf 1300 und Timmetsjoch liegt auf 2509.
Also so auf der Mitte dazwischen ungefähr.
Also sozusagen das genau. Und da suche ich mir immer ein Hotel, weil da ist man ein bisschen außerhalb, da bin ich nicht in diesem ganzen, also Sölden ist ja dann schon auch voll und überall Fahrräder und Leute mit ihren Fahrrädern, und das ist mir einfach zu viel Trubel, da habe ich keinen Bock. Ich fahre dann runter nach Sölden, bin da auch gerne ein paar Stunden, guck mir das mal an, hol meine Stadtunterlagen und guck mir da so ein bisschen auf dieser Messe was an oder schlendere da rum. Aber ich bin froh, dann doch wieder rauszufahren und weg zu sein, und habe dann am Freitag, bin ich quasi vom Hotel aus mal hoch zum Timmetsjoch, ein paar Fotos gemacht, war auch schönes Wetter. Und am Samstag war ich dann verabredet, habe ich sozusagen noch so sozialen Tag gehabt, jemanden getroffen, die ich von Twitter kenne, war auch super schön, dann eben wie gesagt einen Hörer getroffen und nochmal so richtig entspannt, und das tut mir auch gut, das auch nochmal abzuschalten. Ich bin doch ganz schön aufgeregt vor solchen Events. Also wenn ich auf dem Rad sitze, ist alles gut. Aber so im Vorfeld, ach, was siehst du? Also siehst du an? Das ist ja die größte Frage irgendwie. Das ist ja nicht die Frage irgendwie, was machen die Beine und wie ist die Form? Ich meine, müssen sich andere Leute den Kopf machen, die da weiter vorne fahren und die da vielleicht andere Ambitionen haben. Aber für unser Eins ist halt so die Frage, was zieht man an, solche Geschichten. Und das ist gut, einfach Ablenkung zu haben, sich nicht irgendwie 100-mal einen Wetterbericht anzuhören, sondern einfach so, ja, war einfach super Ablenkung, war total klasse, war echt schön. Mhm. Naja, und dann Sonntag war halt als Talerad-Marathon.
Race Day. Du bist Race Day. Durchgekommen, das Wetter war teils, für die es jetzt noch überhaupt nicht mitbekommen haben. Ich meine, die meisten Leute, die unseren Podcast hier hören, werden wahrscheinlich zumindest so ein, zwei Personen gekannt haben, die da irgendwie mitfahren oder es am Rande mitbekommen zu haben. Deswegen erzählen wir jetzt vielleicht gar nicht so viele neue Sachen, aber es von jemandem zu hören, der vor Ort war, ist ja dann auch noch mal ein bisschen was anderes. Wetter war teils. 50-50.
Ja, aber also noch mal kurz zurück, dass ich jetzt niemanden auf dem Schlips trete. Am Freitag hatte ich schon ein Twitter-Treffen mit einem Christian, den du auch kennst.
Den hast du am Freitag getroffen. Ah, okay. Ja, ich hatte das so.
Sind wir abends essen gewesen.
Ich habe das alles so immer am Rande mitbekommen, aber jetzt so Tage lokalisieren. Ja, den Christian, ja. Mit dem bin ich schon im Prinzip bei rund um Köln getroffen, dann bei der Frecken RTF gefahren. Mhm, ein sehr, sehr netter Mensch, obwohl er Bianchi fährt.
Und Bianchi-Fahrer und unsere Töchter haben denselben Namen. Es ist unglaublich. Und wir haben dieselben iPhone-Hüllen. Also
bei der Geburt getrennt. Der eine direkt in den Osten, der andere direkt in den Westen.
Also echt, also absurd. Aber sehr cool. Also war sehr cool.
Mhm. Es ist auch das gleiche Rad, glaube ich, ne? Nur eine andere Farbe.
Genau. Also da haben wir verschiedene Farbvarianten. Mhm. Aber wir fahren beide ein Altre XR2 und wir fahren beide Campagnolo.
Aber ihr fahrt unterschiedliche Laufräder.
Und, ja, genau. Und er fährt mechanisch und ich fahre elektronisch und er war schlau und hat Kompaktkranz und ich war der Depp und hatte nicht Kompaktkranz.
Hochmut kommt vor dem Fall. Hast du dir zwischendurch Kompakt gewünscht?
Ja.
Aber hast du in dem letzten Jahr nichts gelernt?
Na doch, also letztes Jahr war ich ja mit meinem Cyclocross unterwegs und was, denke ich, aufgrund der Wetterbedingungen letztes Jahr auch gar nicht so schlechte Entscheidung war, aber mein Rennrad war kaputt und ich hatte nur mein Cyclocross und hatte dann noch schnell ein paar Continental draufgezogen, dass ich nicht mit Steuernreifen da jetzt antreten muss, sondern da schon noch ein bisschen was Schnelleres habe, aber halt mit Scheibenbremsen. Und da ist, ich weiß jetzt nicht genau die Übersetzung am Cyclocross, aber da ist irgendwas Kompaktmäßiges schon drin, bilde ich mir ein.
Und da hast du dir dieses Jahr gedacht, das war letztes Jahr zu einfach?
Da habe ich mir gedacht, ach, das war viel zu einfach. Jetzt machen wir ja richtig auf große Fresse.
Jetzt machst du mal schnell.
Genau, hab noch überlegt, ob ich noch irgendwie ein 58er Blatt drauf mache, also aus dem Zeitfahren. Aber ich dachte mir, nee, so dick muss man nicht auftragen. Naja. Und dann bist du dann eben am Berg und siehst, wie alle anderen noch flüssig treten und einen Rhythmus haben. Und du Vollidiot stehst da und denkst, oh, du drückst hier rein und presst und also.
Also war 53 dein kleines Blatt?
Nee.
Ja, wie jetzt?
Also 53.
Quatsch, 39, Entschuldigung.
Ja, 39, denke ich auch. 39 oder 42. Ich glaube 39. Und so, also ich denke, und das ist auch nochmal so ein Grund, wo ich wirklich Bock hätte, den Ötztaler nochmal zu fahren. Ja,
ich wusste es doch.
Um das mit einer Kompaktkranz zu fahren und wirklich zu gucken, ob man in diesen langen Anstiegen, also ob ich für mich, ob mir ein rhythmischeres, schnelleres Treten,
ja, klar.
Ob mich das wirklich auch schneller einen Berg hochbringt.
Ja, natürlich. Also, wenn du daran zweifelst, ne, dann hast du ja all das, dann hast du ja nie aufgepasst, wenn ich dir Sachen erklärt habe. Wenn du dir die durchschnittliche, also da komme ich aber später, erkläre ich dir das. Ich erkläre dir das nachher nochmal in Ruhe. Also das mit der Heldenkurbel, das lassen wir beim nächsten Mal sein.
Ja, so. Ich will's erleben. Ich will's nicht erklärt haben. Ich will das nicht lesen und drüber reden. Ich will's erleben. Verstehst du?
Ja, aber ich erkläre dir, warum du es beim Erleben dann so erleben wirst. Schau dir doch einfach mal, machen wir gleich. Also, wie war denn jetzt das Wetter vorher, die Wetterbedingungen? Mein Gott, sag's doch schon, der Wetterbericht. Oder wie war's?
Und, Trocknung statt, also 2013 nochmal zum Vergleich, nasser Start und eiskalt am Morgen und es wurde dann über den Tag hinaus trocken und warm und diesmal umgedreht, Es war früh, sogar, also gut, es waren, was waren denn, 8 Grad oder so zum Start, 6, 8 Grad, irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube 8. Es war nicht zweistellig, aber es ging und es war trocken. Okay. Und es war dann irgendwie im Laufe des Tages Regen angekündigt. Mhm. Es wurde nochmal, und das finde ich, da ist eben auch einfach Panikmache-Programm, also auch unter den Radsportlern. Sobald da irgendwo mal im Wetterbericht 3 Tropfen sind und jemand von Gewitter redet, wird dann gleich Panik gemacht, anstatt irgendwie nochmal zu gucken, okay, reden wir jetzt hier über langanhaltende, schwere Regenfälle oder reden wir irgendwie über 2 Millimeter Niederschlag in der Stunde? Also klar, das kann auch runterhauen und du kannst durch sein, aber dann wird es auch wieder trocken. Und ich denke, da sollten wir alle als Radsportler, die draußen unterwegs sind, auch entspannt damit umgehen und nicht ständig diese Panik schieben. Also das war wirklich ein bisschen anstrengend.
Nee, Panik ist völlig gerechtfertigt. Regen ist scheiße und Regen ist blöd.
Ja, du, gar keine Frage, aber also es gab Leute, die dann wirklich so schon aufgrund von, oh, es könnte am Nachmittag regnen, gesagt haben, oi, nee, da starte ich gar nicht. Also da muss man wirklich mal so die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, es kann regnen, das waren Regenfälle angesagt. Die Leute, die später kamen, die hat es natürlich viel mehr erwischt. Und ja, ich habe das selber gesehen, als ich dann ins Hotel zurück bin. Es hat echt geregnet. Mhm. Es hat echt geschüttet. Auch ich bin nass geworden. Mhm. Aber man ist eigentlich schon den größten Teil trocken gefahren, finde ich. Okay. Also ich für mich zumindest. Und es war klar, dass es früh nicht regnet. Und es war irgendwie klar, dass es eigentlich vormittags um 12 auch nicht regnen soll. Und was danach kommt, war eben, und da sind wir auch in den Bergen, da weißt du nicht, in welchem Berg, in welchem Tal jetzt, wo welche Regenwolke festhängt. Also es kann gut sein, dass du da irgendwie im Anstieg, das war im Jaufen zum Beispiel so, Jaufen Pass runter, da hat es mal genieselt, aber dann war es plötzlich wieder weg. Also da hing halt irgendwo an der Wand noch eine Wolke fest und dann bist du da rausgefahren und dann war es auch wieder gut. Also
das kann ich auch von meiner Teilnahme ja bestätigen. Ne? Also es waren wirklich, ich hatte wirklich vorher, ich bin einer derjenigen, die am Anfang dann auch Panik hatten und sich echt große Sorgen gemacht hat. Irgendwie 2 Tage vorher noch eine Regenjacke gekauft und so diese Geschichten. Ich war froh, dass ich sie dabei hatte, aber ich wäre wahrscheinlich auch ohne ausgekommen und war auch viel zu warm angezogen wahrscheinlich. Und aber was du beschreibst, ne, dann fährt man in dem an, dann regnet es auf einmal in, was ist das da vor dem Brenner irgendwie der Ort? Weiß der Geier. Fährt man durch einen Ort und es regnet und dann fährt man im Brenner hoch und nach 5 Minuten im Brenner ist der Regen vorbei und dann ärgert man sich über die Regenjacke, die man ja mitgeschleppt hat und dann irgendwie wieder ins Trikot stopfen muss und. Man hat hinten die Taschen voll, deswegen stopft man es vorne unter das Trikot. Aber das ist auch nicht bequem und alles Mögliche. Also da ist schon viel Panikmache dabei. Ich denke, es kann nicht schaden, bei so einer Veranstaltung mit guter, hochwertiger Kleidung unterwegs zu sein, die es einem leichter macht, als wenn man jetzt 4 oder 5 Trikots übereinander anhat, damit man nicht frieren muss. Das glaube ich schon. Aber hey, wenn es regnet, regnet es halt. Ne? Da, genau. Ist halt so. Wir fahren Rad und spielen kein Schach.
Genau. Und es gab dies Jahr auch eine wunderbare Neuerung vom Veranstalter. Und zwar hatte man die Möglichkeit, einen Beutel zu füllen, oder eigentlich 4 Stück sogar. Kütai, Brenner, Jaufen und Timmitzjoch. Und da sich sozusagen Sachen zu hinterlegen und seine Stadtnummer drauf zu schreiben. Mhm. Und dann gab es eben an diesen Laden, an diesen Stationen, gab es eben Stände, man hätte sich seinen Beutel mit frischen Sachen oder Sachen, die man auch vielleicht ablegen will, machen können. Also
hast du davon Gebrauch
gemacht? Die Beutel wurden dann quasi am Abend wieder zurückgebracht zur Zentrale und die konnte man dann im Laufe des Abends wieder abholen.
Hast du davon Gebrauch gemacht?
Nee, habe ich nicht.
Also ich stelle mir das auch schwierig vor.
Naja, da musst du, also ich sag mal so, ich wusste das im Vorfeld, aber dann hätte ich mehr Klamotten mitnehmen müssen. Mhm. Also ist ja auch eine Transportsache, wenn du erstmal fliegst und durch die Eurobike und alles und noch irgendwie extra Pedalen und Zeug mitschleppen. Ich war also gepäckmäßig etwas begrenzt. Mhm. Und das Einzige, was ich interessant gefunden hätte, wäre eigentlich mehr oder weniger leere Tüten zu hinterlegen. Mhm. Mit der Option, was abgeben zu können. Da dachte ich schon, Armlinge und Beinlinge loszuwerden. Aber letztendlich, ich habe es nicht gebraucht. Also so wie ich losgefahren bin, bin ich angekommen. Ich habe eigentlich bin ich kurz gefahren, plus Armlinge, plus Beinlinge. Mhm. Die Beinlinge habe ich nicht einmal verändert, also bin ich also unten lang gefahren. Und ich bin an einem Anstieg, ich bin mal im Jaufen, habe ich die Armlinge mal nach unten gemacht. Und dann habe ich die aber eigentlich die ganze Zeit auch oben gehabt. Ich stehe genau am Jaufenpass, hatte ich bei der Hochfahrt, da war es mir zu warm. Da habe ich mal ein bisschen Luft an die Arme gelassen, aber ansonsten bin ich gefahren. Und dann hatte ich eine Weste. Die Weste hatte ich auch schon bei Rad am Ring dabei, die von Mavic. Und die habe ich halt immer auf und zu gemacht. Aber die hatte ich immer an. Die habe ich nicht immer ausgezogen.
Wäre jetzt auch so eine Kombination. Ich hätte wahrscheinlich zwei Kurzarmtrikots übereinander gezogen, um noch ein bisschen, also ein Baselayer und zwei Trikots übereinander, weil ich friere ja immer gerne oder ungern, aber schnell. Das wäre auch so eine Kombination an Kleidung, die ich mir für mich hätte gut vorstellen können, um es mal so auszudrücken, um da durchzukommen bei den Wetterbedingungen, die für euch jetzt vorhergesagt waren. Vielleicht hätte ich mich, wie ich mich kenne, vielleicht noch eine Regenjacke hinten reingepackt. Nicht als Regenjacke, sondern als Windschutz für die längeren Abfahrten. Aber wie gesagt, da bin ich auch echt eine kleine Frostbeule.
Und da hatte ich mit der Weste eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass das so als Windschutz mir vorne eigentlich ausreicht.
Ja, wie gesagt, ich bin da ja kleines Mimöschen. Ich habe das Rennen eigentlich den ganzen Tag am Ticker verfolgt und hatte dich und den Christian so ein bisschen auf dem Schirm, so nach dem Motto, okay, nach denen gucke ich jetzt. Ich hatte eure Startnummern, ich wusste immer, wo ihr unterwegs seid. Habe auch hier über unseren Velohome-Twitter mal so ab und an ein Ergebnis rausgehauen, glaube ich. Und es ging ja, was ich sehr bemerkenswert fand, und das hast du hinterher auch ganz gut beschrieben, und da möchte ich mal kurz drauf einhaken mit deinem Berghoch anderer Trittfrequenz. Ich fand sehr, sehr interessant zu sehen, wie du in den einzelnen Abschnitten, die Zeitnahmen waren ja meistens, wenn ich das richtig gesehen habe, oben am Pass und unten, richtig?
Genau.
Und da konnte man sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, oder ich bilde mir ein, es nachvollziehen zu können, dass du bergauf, es gab dann immer so Platzierungen für dieses, bei Strava würde man sagen Segment, oder für diese Zwischenzeiten. Bei den Zwischenzeiten sah man immer relativ eindeutig, dass du bergauf eine deutlich schlechtere Platzierung, also es war immer noch eine sehr gute Platzierung, also vielleicht greifen
wir das mal. Nee, es war schon eine Kackplatzierung bergauf.
Nee. Wollen wir das mal so einordnen? Wie viel da bist du insgesamt geworden? Pi mal Daumen?
Irgendwas bei 850, 860.
Okay, 850 sagen wir jetzt von 5000, 4, 8?
Das ist immer so die Sache mit den, wie viel sind gestartet, also wie viel sind angemeldet und wie viel sind dann wirklich gestartet und wie viel sind ins Ziel gekommen.
Sagen wir, um es einfach zu rechnen, du bist 900er von 5000 geworden.
Ne? Es sind irgendwas von 4,8, glaube ich, sind wohl gestartet oder angemeldet.
Wurscht, du bist unter den besten 25%, definitiv, oder?
Ja, das bin ich.
20%. Also da, sagen wir mal, unter den besten, du gehörst zu den besten 20%, und das ist jetzt schon mal eine Platzierung, die aller Ehren wert ist. Punkt. Diskutiere ich auch nicht mit dir. Wenn man sich anschaut, dass du, wenn man diesen 850 mal so als Maßstab nimmt, ne? Also man stelle sich vor, du wärst diese Platzierung 850 kontinuierlich immer gleich gewesen. Ja? Sieht man, dass du den Anstiegen über 850 liegst, mehr oder weniger deutlich. Manchmal, mehr oder weniger, aber der...
Das sind schon vierstellig, deutlich vierstellig.
Ja, aber das sind jetzt 150 Plätze, das ist jetzt auch nicht die Welt. Aber in den Abfahrten dagegen, wirklich es deutlich hast krachen lassen. Und da nehme ich nochmal Bezug auf das Gespräch von Jörg Ludewig und dir bei der Eurobike, wo Jörg Ludewig ja auch sagte, er hätte dich am Tag vorher gesehen, wie du es mit den, als du die Bremsen angesprochen hast und wie gut die Bremsen gegriffen haben, dass du es schon hast ordentlich krachen lassen bei den Abfahrten. Und dann nehme ich jetzt wieder Bezug auf das Gespräch damals von Gran Canaria. Du siehst mal, was in meinem Kopf alles hier noch an Wissen drin ist, wo du auch gesagt hast, dass du auf Gran Canaria so ein bisschen auch das Abfahren für dich entdeckt hast, gelernt hast und es besser kannst als vorher. So, langer Bogen gespannt und zurückgespannt. Daraus ziehe ich den Schluss, dass du mit einer deutlich besseren oder zweckmäßigeren Übersetzung für die Anstiege zumindest auch vielleicht noch mal was an dieser Platzierung nach vorne drehen könntest. Oder ist dieser Schluss und dieser Gedanke das Positive bei den Abfahrten und dann vielleicht doch ein klein wenig schlechter bei den Aufstiegen, dass da das Rad wäre, wo man dran drehen kann und sollte, wenn man sich noch verbessern möchte. Richtiger Gedanke?
Ganz klar. Also wirklich...
Habe ich schön hergeleitet auch, oder?
Zumal, ja, wunderbar. Und das sind auch wirklich die Sachen, die mir auch immer wieder selber auch durch den Kopf gehen. Also so gerade Gran Canaria, Abfahrten lernen, Technik lernen, anbremsen, in die Kurven legen. Das ist wirklich eine Sache, die ich habe ja hier diese keine Alpen und keine langen Abfahrten, keine Serpentinstraßen mit irgendwie vielen Kehren. Das habe ich wirklich auf Gran Canaria echt gelernt, bilde ich mir ein. Mhm. Hinzu kommt, denke ich, noch, was man vielleicht schnell vergisst. Ich denke, es macht sich auch ein hochwertiges Rad bei den Top-Geschwindigkeiten, die man da erreicht, auch von Vorteil. Ja. Gute Laufräder, die nicht anfangen zu flattern, ein Rahmen, der nicht anfängt zu flattern. Ich denke, das ist dann, wir reden ja oft über Kaufentscheidungen und so weiter und so fort. Ich denke, bei den Top-Geschwindigkeiten, die man da erreicht, ist es sehr von Vorteil, qualitativ hochwertiges Material zu haben, was den Belastungen aushält und wo man auch ein sicheres Gefühl hat, wo ich sagen kann, ich vertraue dem Rad einfach, hier auf einer mir unbekannten Strecke mit 80, 90 Sachen runterzubrettern.
Oder dass man ein sehr altes Rad hat, was man sehr gut kennt und sich selber auf diesem Rad sehr gut einschätzen kann und deswegen dem Rad auch vertraut. Das ist ja immer mein Argument für meine alte Möhre.
Ja. Wenn du dem vertraust und wenn du viel Erfahrung damit gesammelt hast, ist auch völlig okay. Aber das sind so dann, denke ich, die Grenzbereiche, wo man dann vielleicht auch mal den Vorteil von gutem Material spürt. Gerade Laufruhe bei so hohen Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Ich denke, bergab kann ich...
Bergab ist nicht mehr viel aus
zu verbessern. Da kann ich nicht mehr wirklich, klar kann ich dann noch irgendwie ein paar Minuten. Was sagst du?
Da ist nicht mehr viel zu verbessern. Also da kannst du jetzt nicht mehr hier noch, du hast bei einem Segment bergab eine bessere Zeit als der Sieger der ganzen Veranstaltung, wenn ich das richtig interpretiert hatte. Mei, was willst du da noch machen, ne?
Ja, also bergab, da kannst du hier und da vielleicht noch irgendwie 2-3 Minuten irgendwie rausholen. Klar, aber das ist jetzt nicht der große Sprung. Das sind dann die Nuancen, wenn man ganz vorne mitfährt, die dann entscheidend sind. Mhm. Aber wenn ich mir so die Zeiten bergauf angucke, da, also zumal das ja auch jetzt nicht ein Anstieg ist, wo du mal irgendwie 5 Minuten verlierst, sondern es sind ja wirklich, das sind zusammengerechnet, wenn ich jetzt mal einen Brenner rausnehme, wenn ich jetzt einfach Kühtai nehme, Jaufen und Timmitsjoch, würde ich jetzt Pi mal Daumen sagen, irgendwas so um die 60 Kilometer. Mhm. Und da merkst du dann sozusagen 60 Kilometer Klettern, das sind dann irgendwie 6 Stunden, 5, 6 Stunden, irgendwie 7 Stunden, keine Ahnung. Und wenn du dann da plötzlich mal eine Stunde sparen kannst, das ist natürlich wirklich immens.
Ja. Also da, das macht den Braten fett. Und da bleibe ich dabei, eine deutlich bergauf. Interessanter Wert wäre vielleicht mal deine Trittfrequenzen zu vergleichen. Ne? Also wenn du bei Garmin sollte das, weiß nicht, ob das geht oder ob du das bei Strava dir anschauen kannst, aber dass man mal so von den drei, wie gesagt, Brenner rauszunehmen, macht wahrscheinlich Sinn. Aber von diesen drei langen Anstiegen, mal so von Anfang, den Anfang definieren, das Ende definieren und dann die durchschnittliche Trittfrequenz auf diesem Abschnitt sich anzuschauen. Was mit Sicherheit auch ein sehr interessanter Wert wäre. Weil wenn du da irgendwie nur noch eine 50er, 55er Trittfrequenz hochdrückst, dann ist uns beiden klar, dass das bedeutet, dass das nicht optimal ist. Ne? Und dass das ein Punkt wäre, also ich habe mich da mit 30, 28 hochgekrämpft. Ja, und dass du mit 39, ich vermute 39, 27, es da deutlich schwerer hattest, das bleibt dann ja, ist dann ja mehr als offenkundig. Und auch wenn man die Kraft hat, um da rumzukommen, weil nochmal, du bist unter den besten, sagen wir mal, 20% da angekommen, wäre da, glaube ich, mit einer, zumindest mit dem kleinen Blatt, einer kleineren Lösung, vielleicht wäre das der bessere Weg. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, dass du dir jetzt die neue Campagnolo elektronische anschaffen kannst, weil da kannst du die Blätter ja auch freitauschen, ne?
Also genau, die Kurbel, das ist wirklich auch so eine Geschichte, wo ich denke, die neue Kurbel könnte mal was sein. Auch um mal zu experimentieren.
Ich wusste es.
auch um mal zu experimentieren, was ist denn, wenn ich irgendwie 53 lasse? Hm. Oder 52? Dann aber was Kleineres nehme. Also, dass da der Abstand zwar größer ist, geht das mit einem Umwerfer, passt das? Also da, wo sind da die Grenzbereiche? Mhm. Wie viel Zähne Unterschied lassen sich wirklich in der Praxis noch schalten?
Und wie viel macht auch Sinn für dich zu fahren?
Ich habe gemerkt, in den Abfahrten habe ich natürlich gemerkt, dass wenn ich irgendwie eben hinten 12 habe und vorne 53, da kannst du schon noch mal ordentlich antreten, teilweise in Abfahrten und Dampf machen.
Ja, ich bin dann ja eher der da rollen lässt und hofft, dass man heil unten ankommt. Ne? Also ich beschleunige da mit 50-11, was ich gefahren bin, jetzt auch bei Rad am Ring, da ist bei einer Fuchsröhre oder so, da kannst du halt unten nicht mehr groß beschleunigen noch. Ne? Da ist nicht mehr viel Spielraum. Nee. Mit einer 53-11 wäre das mit Sicherheit noch möglich gewesen.
Zumindest in den Temperatur, also in den Temperaturen, in den Geschwindigkeitsbereichen 60, 70 kannst du dann immer noch oder gerade mal so rausbeschleunigen nochmal oder wo du vielleicht irgendwie mit 50 rollst. Ich hatte das gerade am Ende gibt es, wenn du nach Sölden kommst, gibt es also vom Timmel zur Runde gibt es nochmal einen Zwischenanstieg, dann kommt die Mautstation, dann geht es eigentlich lange runter und dann kommt eben dieses Hochgurgel und dann kommt eigentlich nochmal rollt zu zwei Dörfer und das ist eine relativ mit so 2% Gefälle flache Strecke. Mhm. Aber da sozusagen dann nochmal wirklich am Anschlag zu kurbeln und sich damit irgendwie 60 versuchen lang zu treten, anstatt dann vielleicht irgendwie mit einer Kompakt eben dann nicht mehr die Trittfrequenz zu kriegen und da ordentlich Dampf zu machen. Das ist schon von Vorteil dann da in solchen Bereichen.
Für mich ist
und das ist ja das, was ich hier auch in der Regel fahre. Und deswegen habe ich eben doch die Übersetzung. Das ist, also hier für uns, für meine Rennen würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, mir eine Kompaktkurve zu holen. Hm.
Ich würde nicht auf die Idee kommen, beim Ötztaler am Ende nochmal Dampf machen zu wollen.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, das war so geil. Also ich wusste, dieser Bereich, der hat mir schon letztes Jahr irre viel Spaß gemacht. Mhm. Und das ist genau das, was ich mag. Also so dieses Fahren und nochmal richtig
weil man an dem Punkt ja auch weiß, man hat es geschafft.
Ne? Genau.
Also da kannst du ja wirklich alles raushauen, weil du brauchst nicht für nichts mehr irgendwas aufheben. Da ist die Messe gelesen, ne? Da ist es durch. Und klar, dann.
Und dann wirklich Kette rechts, sondern
wenn man die Kraft noch hat. Wenn man die Kraft noch hat.
Ja. Ja, da am Timmel zur Runde gab's eine Fotostation, wo sie halt Fotos gemacht haben. Mhm. Und da siehst du schon, der war noch hinter mir, da war einer mit so einem grünen Raddress von irgendeiner Wodka Moskowska.
Moskowskaja, grüne Trikots, ja.
Genau, mit so einem grünen Trikot und der überholte mich und kriegte dann irgendwo an irgendeiner Stelle, ich bild mir ein, das war dann nochmal an dem Zwischenanstieg, an dem Zwischenanstieg zog er dann an mir, von mir weg, von dannen. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich bis runter nach kurz vor Sölden, haben wir uns wirklich einen Zweikampf geliefert, weil ich den dann versucht habe, wieder ran einzufahren und mich ranzusaugen und dann gerade auf diesem flachen Stück, habe ich wirklich noch genau im Kopf, in diesem mit leichten Gefälle flachen Stück, wo es durch zwei Ortschaften geht, waren wir nebeneinander und haben beide Anschlag gefahren, dann waren so in der Mitte so diese Fußgänger Inseln und dann ist einer links, der andere rechts gefahren und dann haben wir wirklich versucht irgendwie da uns einen Zweikampf zu liefern. Das hat echt Spaß gemacht, das war nochmal.
Ja, wenn man da noch die Kraft hat, sowas zu veranstalten, dann ist man ja eh vorher nicht richtig gefahren. Ne? Also hast dich vorher nicht angestrengt.
Nee, das, ja, wie das halt so ist mit solchen E-Bikes.
Ich habe ganz groteske Gedanken. Ja, also. die gleiche Frage habe ich dir, glaube ich, letztes Jahr nach dem schon mal gestellt, aber ich weiß die Antwort nicht mehr, weil mein verkalktes Gehirn nicht mehr mitmacht. Wie kann man wirklich auf die bescheuerte Idee kommen, nach dem Ötz, ja, wenn du im Ziel angekommen bist, du hast ja auch noch ein paar Leute getroffen, dann musst du noch mal 400 Höhenmeter hoch zum Hotel.
Aber mit dem Auto.
Ah, okay. Gut. Das hast du letztes Jahr wahrscheinlich
genau. Also das ist der Nachteil, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man an der Strecke außerhalb von Sölden, also Richtung Timmitzjoch wohnt oder im Hotel ist. Die Strecke ist ja gesperrt, das heißt bis 19.30 Uhr und ich komme nicht vor 19.30 Uhr mit dem Auto zurück zum Hotel. Mhm. Das ist der Nachteil. Dann sitzt du, es gibt ja dann da diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich sage immer Tennishalle dazu, aber das ist so ein Sportsender in Sölden, wo ja quasi das alles stattfindet, wo das Ziel ist und wo man essen kann und drin sitzen kann, wo die Siegerehrung stattfindet, wo man seine Startbeutel holt und so weiter und so fort. Sein Finisher-Trikot. Und dort musste dann quasi einfach noch ein paar Stunden Zeit verbringen und warten, bis ich dann eben um 19.30 Uhr zum Hotel kann. Das ist der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte. Ich hatte überlegt, mit dem Rad runterzufahren. Aber ich hatte irgendwie, ich hatte auf diese Höhenmeter dann am Ende nochmal keinen Bock.
Ja, pervers. Pervers, also, wer das macht. Die Leute essen auch Kinder.
Ja, das ist... Und dann hat es auch wirklich am Abend geregnet und dann wird es dunkel, dann brauchst du auch Licht, dann musst du wieder Licht mitschleppen und dann hast du irgendwie noch einen Beutel mit deinem Finisher-Trikot, was du dir vorher abgeholt hast und nee. Also das kann man machen, irgendwie tagsüber im Sonnenschein oder so, aber dann nicht, also nee.
Bin ich völlig bei dir, also ich hätte ein Taxi genommen vielleicht maximal. Um da wieder hochzukommen. Also für mich ist es ja wirklich, ich bin ja noch nie so weit gekommen, deswegen kann ich mir da eh kein Urteil drüber erlauben. Aber wer weiß, was irgendwann einmal passiert, wenn ich dort nochmal an der Startlinie stehe. Vielleicht brauche ich ja nur einfach nur das Neue. Vielleicht fahre ich ja mit so einem Bianchi da einfach wie von selber die Strecke. Das kann ja auch sein, dass es einfach nur am Material liegt.
Speziell in Italien.
Ja, genau. Da war ich ja immerhin. Also bis dahin habe ich es ja geschafft beim Ötztaler. 2012.
Dann bist du bei der Pizza hängen geblieben.
Ja, schön wär's gewesen, dann hätte ich weniger gelitten. Christian, um zum Abschluss das auch nochmal hier zum Zahlen zu sagen. Also ist klar, nächstes Jahr fährst du mit Kompakt, hatten wir das auch besprochen. Christian, der Hörer.
Nein.
Was?
Falls.
Ja. Nee, wir fahren das irgendwann mal zusammen. Und das muss ja nicht nächstes Jahr sein, aber wenn wir dann nah zusammen da fahren, dann fährst du mit Kompakt. Sollen wir es so stehen lassen?
Genau. Mach mal so.
Ja. Christian,
das schalt mal raus.
Hier wird nichts geschnitten. Christian, der Hörer, mit dem ich auch getroffen hast, hier rund um Köln, auch krank. Also Ende des Lieds war bei dir bei 9 Stunden 22, 23, glaube ich, ne?
Genau, irgend sowas.
Sub 10 auf jeden Fall, was ja für viele so ein erklärtes Ziel ist, ganz, ganz locker genommen, die Hürde. Mit Kompakt wäre es Sub 9 geworden, wissen wir auch. Christian, der Hörer, ist auch Sub 10 geblieben, also mit 9,59, zwar knapp, aber mein Gott, jeder, der da ankommt, ist ein Held. Lustige Geschichte noch vom Thomas. Thomas, falls ihr euch noch erinnert an die Folge von Rund um Köln, der Herr, der für Eurosport schon mal ab und an die Ticker schreibt oder mittlerweile sehr oft die Ticker schreibt, für Radrennen und für Fußballspiele teilweise auch. Er hat es auch geschafft. Er war das erste Mal beim Ötztaler am Start. Ich hab vergessen, euch vorher Bescheid zu geben, dass ihr euch vielleicht auch trefft. Christian und Thomas kennen sich auch. Er hatte auch einen Tag, der seinesgleichen sucht. Also er gehörte zu denen, die etwas später reingekommen sind und deswegen ordentlich nass geworden sind, gefroren haben. Und ihn hat es auch erwischt. Er hat gebrochen während der Fahrt und also musste sich übergeben. Einmal kurz den Magen nach außen gekehrt und ist nach 10 Stunden 50 oder so reingekommen. Aber auch grandiose Leistung, Thomas. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Glückwunsch auch von dieser Stelle nochmal an dich. Ja. Das war's mit Mötz, ne?
Hat er zufällig am Jaufen an der Westerwolke gekotzt hat?
Mm, Jaufen ist, ja, ich glaube schon.
Also ich habe nämlich am Jaufen, an der Labe, an der Verpflegungsstation, habe ich einen gesehen, der gekotzt hat.
Ach, das waren mehrere bestimmt. Du warst, glaube ich, zu weit vorne, als dass du ihn hättest getroffen. Glaube ich. Also, wenn ich einfach mal rechne.
Die Frage ist immer, wenn da sowas passiert. Mhm. So viel zeitlich unterschiedlich waren wir jetzt nicht. Und die Frage ist, wo hat er die Zeit verloren? Vielleicht hat er da eine längere Pause gemacht?
Ich weiß nicht. Müsste ich mir mal die Zwischenzeiten angucken. Glaube ich nicht, aber wer weiß. Also ich habe ihn ja auch im Ticker so ein bisschen gehabt. Er war eigentlich immer regelmäßig relativ weit hinter. Er war am Anfang beim Christian so ein bisschen in der Nähe. Aber das müsste dahinter gewesen sein. Ja, das war so ein bisschen der Recap der letzten zwei doch ereignisreichen Wochen. Viel los in letzter Zeit gewesen bei dir. Also
vielleicht zwei Sachen zum Ötztaler ergänzen, weil ich denke, ich habe dann den Christian auch noch während ich nach dem Ziel quasi gewartet habe, um zu meinem Hotel zu kommen, nochmal getroffen. Er war dann schon frisch geduscht und ich stank noch wie sonst was. Und da haben wir noch so geredet. Und ich denke zum Beispiel, ich habe das jetzt nicht genau analysiert, aber ich sehe das auch für mich selber im Vergleich zum Vorjahr. Ich habe viel weniger Pausen gemacht oder viel kürzere Pausen gemacht. Ich habe viel weniger angehalten. Und damit ist das natürlich auch ein Mittel, um seine Zeit zu verbessern. Also sozusagen, man ist in Bewegung vielleicht gar nicht so viel schneller, aber kürzt einfach seine Pausenzeiten zusammen und dann kann noch mal schnell eine halbe Stunde weggekürzt werden.
Das ist ja etwas, was ich grundsätzlich immer versuche, Pausen so kurz wie möglich zu halten, weil ich nicht so ein Pausenmensch bin. Ich komme dann immer wieder schwerer in Tritt und so weiter. Das wäre jetzt was, wo ich zum Beispiel nicht viel dran schrauben könnte. Aber ja, sehe ich auch so. Also mit weniger Pausen kommt man schneller voran. Ja.
Und auch sowas jetzt ausziehen, wenn man jetzt eine Regenjacke hat und so, das sind dann doch schon so kurze Unterbrechungen, die vielleicht eine größere Auswirkung haben können. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich bin zum Beispiel an den ersten beiden Verpflegungsstationen auch vorbeigefahren. Das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Also ich bin am Kühltai und am Brenner, die habe ich nicht benutzt. Ich hatte zwei Trinkflaschen mit und habe quasi aufgrund der kühlen Temperaturen bin ich mit zwei Trinkflaschen bis zum Jaufenpass hochgekommen. Genau. Boah.
Das ist bemerkenswert.
Auch nur bis dahin zwei Riegel gegessen. Zwei so Energieriegel.
Das,
Und null, also Gels habe ich gar nicht gehabt. Und ich habe dann quasi am Jaufenpass angehalten, Trinkflaschen aufgefüllt. Ich bin da immer so wählerisch, was ich da nehme. Und da habe ich in der eine Flasche Wasser gemacht und dann hatten die so eine salzige Suppe. Und da habe ich diese Suppe mitgenommen, aber das war, also sagen, der erste Schluck war noch lecker und das war ganz toll und der zweite ging auch noch, aber der dritte Schluck war dann schon nicht mehr schön.
Okay. Gab es keine Kekse?
Also, davon habe ich mich mal bewusst ferngehalten. Hab dann noch ein bisschen Obst gegessen und
eine
Cola getrunken. Genau. Eine Käseschnitte und eine Cola. Okay. Also, aber das waren ganz kleine. Also gegessen habe ich diesmal wirklich ganz wenig oder relativ wenig. Ich habe immer so das Gefühl, ich esse dann manchmal auch zu viel und überanstrengend meinen Magen so sehr. Und am Timmitzoch musste ich dann nochmal anhalten in der unteren Station. Da habe ich dann nämlich diese Suppe weggekippt. Das tut mir leid, dass ich da vorher zugelangt habe, um es dann nach drei Schlucken wegzukippen, aber es ging nicht. Also es war einfach sinnlos. Und habe dann aber Cola in die Flasche gemacht. Okay. Das war ganz gut. Also ich merke einfach, dass ich kann nicht an Red Bull oder so ein Zeug, das ist mir irgendwie nichts, aber ich fahre gut auf Cola.
Ja, ich vertrage die auch immer. Also ich kann ja sowieso alles essen und trinken, wie man sieht. Bei mir passt ja alles rein. Also ich kann mich an keine Erfahrung beim Rennen erinnern, wo ich irgendwas gegessen oder getrunken habe, was mir negativ aufgestoßen ist. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich komme mit Powerbar nicht klar oder ich komme mit Xenofit nicht klar oder ich komme mit, weiß der Geier, was es noch alles gibt, nicht klar. Ich vertrage das auch alles. Also mein Magen hat da noch nie rebelliert.
Es ist eher so eine Geschmackssache für mich irgendwie. Also auch so, es gibt dann so isotonisches Zeug. Wenn das nicht ein Zeug, also nicht das ist, was ich sonst auch trinke, da komme ich nicht ran. Das ist, da nehme ich dann lieber Wasser oder eben Cola. Also Wasser und Cola ist so das, was ich dann an so Verpflegungsstationen nehme.
Nö, da bin ich ganz pflegeleicht. Da kann man mir alles reinreichen. Also es gibt diese Gels mit Tomatengeschmack. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehabt hast. Damit kann man mich natürlich jetzt komplett außer Gefecht setzen. Also das wäre wirklich...
Das ist schon eklig, oder?
Die Idee eines salzigen Gels finde ich gar nicht schlecht, aber ich mag keine Tomaten. Und dann wäre das nun wirklich das allerletzte für mich. Also jedenfalls keine Tomaten.
Wenn ich irgendwie ein Schinkengel essen würde.
Ja, genau. Also ich ekel mich nicht vor Tomaten. Also es gibt auch gewisse Konstellationen, wo ich sie gerne mag, in einer Soße oder so. Aber nicht jetzt unverarbeitet und als Gel dann, nee, danke. Also es geht... Obwohl ich mag die Idee eines salzigen Gels ist mir ansonsten sehr sympathisch und würde ich sehr, sehr gerne weiter verfolgt sehen von den Herstellern. Ja. Vielleicht kann ich nochmal, erzähle ich nochmal so, was mir in den letzten 2 Wochen passiert ist noch. Nämlich nichts. Nee, was vielleicht ganz irgendwie interessant war, ich bin letzten Freitag habe ich, wir machen ja bei hatten wir eine Kundenbestellung und da es sehr dringlich war und es eh fast auf meinem Nachhauseweg lag, habe ich diese Kundenbestellung gleich eines Radkuriers direkt bei dem Herrn vorbeigefahren. Ja, also Service Deluxe. Und auf dem Nachhauseweg stehe ich an einer Ampel und auf einmal kommen so irgendwie links Fahrradfahrer, rechts Fahrradfahrer. Und du warst ja hier in Köln schon mal und da gibt's ja auch so relativ viele zweispurige Straßen durch die Innenstadt, wo man mit 70 rumfahren kann. Und ich war auf einmal mit 70 Fahrradfahrern umgeben und es wurden immer mehr. Und dann bin ich auf einmal in die Critical Mass Köln geraten. Das fand ich irgendwie...
Ah, ist ja cool.
Ja, wollte ich immer mal hin, aber es hat nie geklappt, weil es einfach von der Zeit her, das mag auch immer mal wieder eine Anregung an die sein, das zeitlich zu ändern. Es war einfach, ist normalerweise zu spät für mich. Oder zu früh, Quatsch, zu früh. 17.30 Uhr ist Start und ich wollte da immer mal so gucken, einfach mal, um das mal mitgemacht zu haben. Und so bin ich quasi durch Zufall dann später noch reingeraten. Und fuhr dann so ein Stück mit denen mit und die fuhren leider in eine andere Richtung und ich hatte nicht allzu viel Zeit. Aber mal so durch die eigene Stadt, durch eine zweispurige Straße zu fahren, das war schon irgendwie ein erhabenes Erlebnis. Das war eine schöne Sache, obwohl ich sehr, sehr irritiert war von den teilweise sehr, sehr, sehr aggressiven Reaktionen der Autofahrer hinter uns. Ich habe echt einen Typen gesehen, der hat nonstop die Hupe gedrückt in seinem dicken Mercedes. Also mit nonstop meine ich wirklich nonstop. Der hat nur auf die Hupe gegangen. Und ich dachte, was bringt das denn? Also, weißt du, es waren, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, 700 Teilnehmer. Wenn 700 Fahrradfahrer vor dir fahren, dann kannst du so viel hupen, wie du willst. Und einer fuhr quasi fast in die Mengenmasse hinten rein, drängte einen Fahrradfahrer ab, aber dann waren irgendwie direkt 20 Leute da und haben den Typen auf dem Auto rumgekloppt. Und dann war auch schnell Ende im Gelände. Da war Ruhe wieder. Also es war.
Ja, haben sie dann Angst, dass sie den Kratzer kriegen?
Ja, nee, bei der Mühle nicht. Also da, ich glaube, der Typ hat den Fahrradfahrer abgedrängt und wollte dem irgendwie ein paar vor die Mappe hauen. Aber als dann irgendwie 20 Leute auf einmal da rumstanden, da war er dann ganz schnell wieder still. Also das war, war eine sehr, sehr komische Geschichte. Und ja, dann eine kleine Tour gemacht am Wochenende, versuche mich jetzt noch irgendwie fit zu machen für das Prosecco-Rennen. Gerne nochmal einen Aufruf an die Hörer, wenn irgendjemand jemanden kennt oder Erfahrung mit diesem Rennen hat, würde es mich sehr freuen. Ich habe kaum Berichte im Internet gefunden, die jetzt aktuell sind und mal so ein bisschen das wiedergeben. Wenn jemand Ahnung von diesem Prosecco Cycling Tour Rennen hat, was in circa 3 Wochen stattfindet, gerne mal melden.
Es ist auch ganz logisch. Die Leute sind so hacke nach dem Rennen.
Ja, das hoffe ich.
Die erinnern sich an nichts mehr.
Da Cola und Wasser während des Rennens ist da nicht so der Fall. Ne? Da wird mit großen Kübeln gegossen. Ja, und dann sind wir auch schon im Urlaub, ne? Wir beide. Also deswegen, du in Bella Italia mit deinem norwegischen Wikingerverbund und ich mit Herzensdame und Pärchenanhang. Oder? Habe ich das
genau? Ne? Ihr werden wir ja insgesamt sogar 3 italienische Rennen machen.
Also genau, du fährst. Und du fährst, wie heißen die beiden?
Oh mein Gott, ich und mein...
Super vorbereitet, der Herr Zeben. Super vorbereitet. Fondo einmal mit Profis.
Gran Fondo Memorial Giovanni Pascoli. keine Ahnung.
Das ist doch der ehemalige Ministerpräsident Berlusconi, oder?
Also ich könnte sagen, das sind 128 Kilometer mit 2000 Höhenmeter.
Das liegt ja. Und
dann gibt es noch ein Gran Fondo de Luva.
Okay.
140 Kilometern und 1800 Höhenmetern.
Das sind jetzt aber so Sachen, also jetzt mal im Ernst, diese Streckenlänge ist ja fast ein bisschen zu kurz und so, also das sind, die wirst du auch nicht wegdrücken, die Geschichten, oder? Also so. Ja, fahrt ihr das dann als Verein richtig so zusammen? Also fahrt ihr dann im Verbund, wollt ihr das machen? Oder fährt da wirklich jeder dann auf seine Kappe? Oder bildet ihr Gruppen untereinander, so eine schnelle Gruppe, mittelschwer, schnell und so weiter?
Bei dem ersten Rennen sind wir nicht mehr als vielleicht 15 Leute von unserem Verein. Mhm. Weil das quasi dann die XL-Version ist von der Reise und das haben jetzt nicht so viele gebucht. Das zweite Rennen, das ist dann wirklich so, dass das sind wir vielleicht 80 Leute vom Verein, die da mitfahren. Weil dann, ja, das ist dann an dem zweiten Wochenende. Das wird dann auch eher mehr so ein soziales Ding. Da wird es klar, Leute, also gibt es immer eifrige Leute, die versuchen, ganz weit vorne mitzufahren und da vielleicht auch um den Sieg zu fahren. Aber da gibt es auch schon viele, die das gemütlich angehen.
Da macht ihr hinten den norwegischen Block auf. 50 genau. Leute, Verbund, 5 Mann in einer Reihe, 10 Reihen hintereinander. Und da kann dann mal ein Italiener gucken, wie er durchkommt. Stell ich mir ganz so vor.
Genau.
Alles nur, stell dir mal vor, stehst an der die Pastore von der Dorfe an den Straßenrand und auf einmal irgendwie so 50 Norweger im Snack vorbei. Da denkt er sich doch auch, ey, fuck, habe ich mir einen Rotwein zu viel gekippt eben nach der Messe noch. Und bin ich hier gelandet. Nee,
das ist eine Nachwirkung vom Prosecco.
Ja. ich habe ja leider festgestellt, ich hatte kurz mal in irgendeinem Wahn die Idee, dass ihr gar nicht so weit weg von uns seid. Weiß gar nicht, wie ich auf dieses das schmale Brett gekommen bin. aber wir sind dann noch ziemlich an der Ostküste in der Toskana-Gegend, während ihr ja, wie es die Norweger machen, wenn sie mal im Süden sind, schön Küste hier, Ostküste, Rimini, Weinweib und Gesang Urlaub macht, ne?
Mhm.
Wenn der Alkohol dann mal günstig ist, da langt der Norweger richtig zu.
Aber richtig, ich sag dir, also.
Wird das so sein? Nein, oder? Ihr seid doch alles gesittete ältere Herren. Also bis auf du.
Na, nee, also dadurch, dass alle Sport machen, wird das schon eher gesittet zugehen. Aber norwegische Trinkkultur und gerade Verreisen, das ist einfach, also, ich erinnere mich sozusagen, wie ich mit meinen Kollegen nach Amsterdam in der einen Festanstellung geflogen bin und das früh um 6 und früh um 6 wurde dann im Flugzeug schon irgendwie der Cognac bestellt und noch ein Bier und ein Wein dazu. Auf einem Flug von Stavanger nach Amsterdam. Da wird von früh bis abends gesoffen.
Mann. Ja, wir waren auch mal jung.
Tja,
aber das habe ich trotzdem nicht gemacht.
Also das ist schon wirklich, aber naja, gut, das liegt ein bisschen auch an der Alkoholpolitik hier und also wenn man trinkt, weil es eben doch so teuer ist, dann muss es eben doch knallen, dann muss es eben doch, dann musst du auch richtig besoffen sein.
Damit halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld.
Ja, eben, ja, es ist so. So wird ja gedacht.
Ja, na okay. Jedem, wie es beliebt und solange man andere nicht belästigt oder stört, soll's mir recht und egal sein. Ja, aber wie gesagt, die Entfernung ist leider zu groß, als dass wir uns da vor Ort treffen könnten. Es sei denn, du hast natürlich die Lust, 250 Kilometer eben rüberzukommen und dann...
Ich habe gesagt, in der Mitte, du 200, ich 50.
Ja, ja, hast du gesagt. Das ist, da, ich weiß nicht... ob du da noch Sauerstoffnot in deinem Köpfchen hattest.
Ich habe so ein zustimmendes Nicken aus Köln
gehört. was du für Nicken hörst, das möchte ich gar nicht wissen. Da war auch wieder hier norwegische Trinkgewohnheiten an dem Tag angelegt. Nee. Das wird leider nichts. Aber ich hatte mir ja schon überlegt, vielleicht schaffen wir es ja. Also wir wissen ja beide noch gar nicht, wie sich so dieser Urlaub gestaltet, weil wir auch in größeren Gruppen unterwegs sind. Das ist ja dann nicht einfach, weil man ja oft nicht einfach so das machen kann, was man will. Und das ist ja auch völlig legitim in dieser Zeit dann. Müssen mal gucken, ob wir es schaffen, auch in Venus Nackt dann da vielleicht aufzunehmen. Also, soweit ich weiß, hat unsere Ferienunterkunft, unser Haus, unser Anwesen, unser, wie heißt das denn in Spanien, in Italien dann so ein, unsere Hacienda, würde ich jetzt sagen, in Spanien, aber unser Gutshof oder so, hat eine Internetverbindung. Ja, ja, vielleicht ist es auch ein Weingut. Das wäre toll. Ja, vielleicht, wenn wir Internet haben und du hast ein leistungsmäßig tragbares Internet, wir sind ja weit von jeder Großstadt oder von größeren Städten entfernt. Ich würde ja wie du auf Gran Canaria auch in eine Kneipe gehen, wenn die ein Internet haben, aber es gibt keine Kneipe da, soweit ich das auf der Karte so richtig gesehen habe. Also wenn wir eine Internetverbindung haben, ich fahre irgendwo, wo es keine Kneipe gibt, fällt mir gerade auf.
Ja, vor allen Dingen, es gibt keine Kneipe, aber du glaubst, es gibt Internet?
Ich bezahle es mit. Ne? Also den Schritt habe ich schon mal getan. Ob der Italiener dann liefert, was ich bezahle, steht auf dem anderen Blatt. Da gebe ich dir recht.
Ist gerade ausgefallen.
Also der nächste Venusnack müsste eigentlich stattfinden in der Theorie am 17. Nee, Quatsch. Doch, am 17. Da bin ich gerade auf der Autobahn. Das heißt, wenn ich den Vorschlag unterbreiten darf und das mit deinem Kalender ungefähr stimmt, übereinstimmt, dann würden wir ihn einfach um eine Woche verschieben, vielleicht auf den 24. Aber berechnet jetzt einfach mal nicht mit einer Live-Folge, weil das dann wahrscheinlich auch alles zu kompliziert wird. Aber wir versuchen unter der Sonne von Bella Italia auch mal vielleicht eine Folge aufzunehmen und dann schon mal zu erzählen, wie es war.
Aber an dem 24. bin ich schon wieder zurück.
Ach, am 20. bist du zurück?
Ne, am 20. nicht, aber ich fliege an diesem Montag zurück. Das müsste der 22. sein.
Ja, wir werden schon irgendwas ausbalancieren. Das heißt, am 24., wenn ich Internet habe, könnten wir auch von dort aufnehmen, hierhin. Stimmt. Genau. Also, Fakt ist, am 17. Fällt der Velosnack definitiv aus. Und wir versuchen es dann mal für den 24. Anzupeilen, dass wir dann vielleicht eine
Folge. Und am 18. haben. Kannst du nicht.
Nee. Da ist meine Situation noch völlig ungeklärt.
Okay.
Da bin ich irgendwo in Italien, keine Ahnung wo. Nee. Nee. 24. fände ich dann, glaube ich, besser. Da weiß ich, wo ich bin. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich am 18. und 19. genau sein werde an diesen zwei Tagen. Das ist das Problem.
Man wird ja sehen, ob es sich ergibt.
Genau, wir werden unser Bestes geben, dass wir euch.
Ansonsten gucken wir einfach.
Dann, ansonsten machen wir jetzt eine lange Sommerpause bis an Mitte Oktober. Aber wir sind mal ganz guter Dinge, dass das nicht nötig sein wird.
Ja, also so viel, wie wir jetzt gesendet haben, also
Velo. Wir haben es auch verdient. Ja, der Velo Race, der geht ja noch jetzt bis Ende der Vuelta, wird da ja noch einiges kommen. Nee, wir schauen mal den 24. und ansonsten würden wir eine etwas längere Spätsommerpause machen. Mal schauen.
Hast du mal gerechnet, ob wir dieses Jahr noch die 100. Folge machen?
Ja, habe ich. Machen wir. Ja, das könnte ausgehen, aber ich glaube eher nicht. Da müssten wir uns schon sehr beeilen. Und wir haben die Grand Tour-Zeit ist ja jetzt bald vorbei und die Vuelta-Zeit ist vorbei. Und nach der Vuelta, also viel näher, das wird schon sehr, sehr, sehr eng. Ich glaube eher nicht. Ja. Da müssen wir uns sehr beeilen.
Ja.
Vielleicht versuchen wir die 100. Folge an meinem Geburtstag. Könnten wir eine Folge machen. Und da könnt ihr mir alle zum Geburtstag gratulieren. Das finde ich sehr apart. Oder nach meinem Geburtstag. Das würde ungefähr passen. Das könnte aufgehen. Aber das wollen wir euch jetzt nicht mit solchen Langweiligkeiten mehr langweilen. Wir haben jetzt 2 Stunden knapp aufgenommen und hoffen, ihr hattet Spaß. Möchten uns bedanken. Wie gesagt, welche Fragen hatten wir noch an die Hörer? Wenn jemand von der Prosecco-Tour Ahnung hat, jemand kennt, der da gefahren ist, gerne mal melden. Ach ja, noch was. Wenn jemand Erfahrung hat mit guten Routing oder schönen Strecken in der Toskana. Vielleicht gibt es irgendwie eine Seite, die sowas sammelt oder so etwas. Ich werde zumindest einen Tag in der Toskana auch mit dem Rennrad ein bisschen rumgurken. Wenn da jemand Erfahrung hat, bitte gerne melden. Mir eine kurze E-Mail schreiben und in Kontakt treten. Da wäre ich sehr dankbar um noch Tipps für Tipps. Ansonsten werde ich mich werde ich, glaube ich, versuchen mit Komoot mich da in Italien durch die Gegend zu wischen. Und nach der Sommerpause dann jetzt, oder Spätsommerpause oder eine Woche, wollten wir auch mal eine Sendung zur Navigation machen. Vielleicht ist das dann auch eine gute Erfahrung dazu. Gelle?
Ja, also Themen.
Nochmal?
Ich sage, Themen gibt es eine ganze Menge Vorschläge schon.
Ja, wir haben noch eine ganze Liste. Also schickt uns immer gerne was, wenn euch was interessiert. Aber wir haben schon so 1, 2, 3, 4 Themen, die auf der Liste sind. Also wir machen uns wirklich keine Sorgen, wie wir über den kalten, dunklen Winter kommen.
Genau. Ja. Aber zu deiner Navigation oder Tourvorschlägen Frage. Hast du mal bei Strava geguckt nach Segmenten? Also ich finde ja auch so Ende und Popularität von Segmenten.
Das noch nicht. Das ist etwas, was ich am nächsten Wochenende, wenn ich mir eine Tour mal so ein bisschen, ich habe mir eine schon ausgesucht, aber nächstes Wochenende werde ich mir dann die Segmente bei uns in der Gegend raussuchen und wie ich mir mit Komoot eine Tour planen kann, wo möglichst viele schöne oder viel gefahrene Segmente, diese Heatmap sind, wie ich das irgendwie zusammengebastelt kriege. Das ist so der Plan, wenn ich nicht irgendwelche tollen Anregungen bekommen könnte.
Okay.
Aber ich vielleicht veröffentliche die Tour auch mal oder schick sie dir. Da kannst du ja noch was dazu sagen. Als alter Routenexperte. So, allen einen schönen Abend. Ich werde mich mit Sicherheit in Italien verfahren, aber hab dann hinterher was darüber zu erzählen. Einen schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss.
Tschüss.